Beim Quiz Wer weiß denn sowas? Erwartet dich der Gipfel des unglaublichen Wissens. Kennst du die richtige Antwort? Wer beim traditionellen kolumbianischen Geschicklichkeitsspiel Techo möglichst viele Punkte sammeln will, muss A. einen Menschenknoten entwirren, ohne deren Hände zu lösen, B. mit einem Wurfstein Schwarzpulver zum Explodieren bringen oder C. mit bloßen Händen Kakteen fangen. Die richtige Antwort ist B. mit einem Wurfstein Schwarzpulver zum Explodieren bringen. Wer weiß denn sowas? Immer montags bis freitags um 18 Uhr im Ersten.
Na, ihr kleinen Reisemäuse, hier ist Howie Hausen. Was geht ab? Und wir hören uns hier ganz knapp vor der neuen Folge Bearcast, in der ich zusammen mit dem lieben Heinrich spreche, der, und ihr wisst ja, das ist schon in Bearcast was Besonderes, wenn wir Gäste zu Besuch haben, der richtig viel zu erzählen hat. Eigentlich hatte ich mich mit dem verabredet, um noch viel tiefer in diese Tablet- und Navigations- und in DMD-Sache einzusteigen. Denn das Feedback von euch auf die letzte Folge zu diesem Thema war wirklich überragend nice und richtig, richtig viel. Aber wir mussten leider am Ende, das kann ich jetzt schon mal spoilern, feststellen, dass wir uns einfach nochmal treffen müssen vor dem Mikrofon, weil wir kaum dazu gekommen sind und wirklich leider nur am Ende darüber ein bisschen mehr geredet haben, aber leider nur in Anführungsstrichen, denn wir haben so versunken und voller Euphorie über frühere Zeiten im Enduro- und Rallye-Sport, vor allem im Rallye- und Enduro-Sport zusammen mit Beiwagen gesprochen, wie ich es überhaupt gar nicht für möglich gehalten hätte. Hört euch das unbedingt an und versucht die Freude von Heinrich auf euch ein bisschen überschwappen zu lassen. Wir reden auch über das Buch, was er geschrieben hat, was sich um die Isle of Man dreht und um seinen ersten Besuch, als er 18 Jahre alt war, auf der Insel und was das für ein unfassbares Abenteuer damals schon gewesen ist, gerade in diesem Jahr, als so unfassbar und unglaubliche Dinge passiert sind. Ich wünsche euch an der Stelle richtig, richtig viel Spaß mit der neuen Folge Bearcast. Mir war es eine große Freude. Ich freue mich auf das nächste Gespräch und dann, versprochen, tauchen wir auch nochmal viel doller ein. Aber ich kann euch schon mal sagen, es hört ihr auch am Ende hier, wenn ihr spezielle Fragen zu der Thematik Tablet, DMD und so weiter habt, dann könnt ihr euch gerne auch bei Heinrich direkt melden. Ja, und ihr habt's gehört, da hat es gerade geklingelt, deswegen ist es Zeit für ein ganz bisschen Werbung, denn unser kleiner Shop Dirty Rocks, Adresse ist hier in den Shownotes, der hat ein Lager-Sellout. Leute, es lohnt sich richtig, da mal reinzuschauen. Geht einfach auf Dirty Rocks oder letsgetdirty.de und schaut euch mal an, was wir noch im Lager haben an Gepäcklösung von Turkana, an natürlich schönem Merch-Stuff hier zum Podcast und alles Mögliche noch, was ihr gebrauchen könnt, um eure nächste Reise zu planen und durchzuziehen. Mann ey, denn würde ich mal sagen, legen wir los. Hier ist das Intro. Viel Spaß mit der neuen Folge Bearcast.
Action. Blödsinn. Bears.
Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reisemopete ab in die Natur. Mach den Grill an. Und Fleischsalat. Setz dich zu uns, Bearcast ist am Start.
Bearcast, dein Motorrad-Reise-Podcast. Servus, liebe Leute, moin moin und hallo allerseits, hier ist der Howie vom Bearcast. Was geht ab? Ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid in dieser Woche, in dieser besonderen Woche, denn ich habe jemanden hier zum Sprechen, der zum ersten Mal im Bearcast ist und der, glaube ich, ganz, ganz viel Interessantes zu erzählen hat. Heinrich, freue mich, dass du um diese frühe Uhrzeit, ja, in deiner Freizeit dir Zeit nimmst, hier bei uns zu sein. Herzlich willkommen, Bearcast. Wie geht's dir?
Ich grüße euch auch, aber frühe Uhrzeit ist ja relativ, ne? So nach dem Motto, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja. Und nach dem Motto, oder andersrum, guten Tag, ja, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten.
Ja. Oh Gott, oh Gott.
Auf jeden Fall gerne hier. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr schön. Hol mal schon ein bisschen die Klischees raus. Du hast ja mit Studenten auch zu tun, oder habe ich es richtig verstanden? Ab und zu?
Ja, ich habe in den letzten 35 Jahren tatsächlich an der Uni Marburg gearbeitet und ja, tatsächlich auch solche Dinge wie Hörspiele, Podcasts, Videoproduktionen mit Menschen meinen Alters und jünger gemacht. Also so ganz neu ist das für mich jetzt hier nicht.
Ja, ich bin übrigens älter, als du denkst, Heinrich, aber das wollen wir hier nicht thematisieren.
Aber wir haben ja auch Studierende, die im zweiten oder dritten Lebensabschnitt unterwegs sind.
Ja, das heißt, ich erreiche dich jetzt auch irgendwo roundabout Marburg wahrscheinlich, ne?
Ich bin jetzt in Marburg in meiner Minimal-Büroeinrichtung. Das ist, sprich, meine Garage. Da gibt es eine kleine Abteilung, wo alles drin ist, was der Mensch so braucht, der technisch unterwegs ist.
Ah, schön, schön. Ich war ja schon mal in Marburg und ich finde, es ist wirklich eine der schönsten Städte, die ich kenne so. Also vor allen Dingen, also ich war als Touri da, muss ich sagen. Du kennst wahrscheinlich ganz andere Ecken. Jede Stadt hat immer schöne und nicht so schöne Ecken und so. Aber das, was ich da mitgenommen habe, es war auch ein schöner Tag. Das macht immer viel aus natürlich, ne? Aber man kann doch da in Marburg so, ist das die Altstadt dann oder so, so den Berg hoch und da oben so rumflanieren. Das fand ich total schön damals.
Wir in Marburg nennen die Altstadt tatsächlich Oberstadt, weil sie am Berg des Marburger Schlosses unterwegs ist. Ja, und für Menschen, die nicht ganz so gut zu Fuß sind, gibt es tatsächlich auch 2-3 Aufzüge in die Oberstadt rein. Möglichkeiten, mit der Bimmelbahn reinzufahren. Aber die Altstadt ist schon was Besonderes, weil die in den 70er Jahren nicht abgerissen wurde und auch nicht allzu viele Bomben abbekommen hatte und wirklich noch schön dasteht.
Pass auf, da bonden wir jetzt mal richtig marburgerisch. Ich war, vielleicht gibt es ja noch, ne? Das ist ein bisschen her. Ich war mit dem Motorrad tatsächlich da. Und ich war da oben in der Oberstadt in einer Bar oder Café. Das hieß irgendwie so Barfuß oder so. Gibt's die noch?
Sagt ihr das was? Barfuß gibt's noch. Das
wirklich?
Ist schon, ja, das ist eine der ältesten Studentenkneipen, die überlebt hat. Kannst dir vorstellen, in Marburg gibt's eine Riesenfluktuation wie überall. Aber das Barfuß ist immer noch in, ist immer noch ein bisschen gammelig, wie es früher schon war. Aber genau das macht's halt aus, ne? Da gehst du das rein.
Das klingt wie was ich mag. So ein bisschen gammelig, aber
ja, sehr das ist auch wirklich so, ja. Und es ist ein uraltes, schönes Fachwerkgebäude mit einem tiefen Keller drunter, wie man sich das so vorstellt. Also da fühlst du dich sofort wohl.
Ja, schön. Heinrich, wir reden heute über ein paar Themen, die, glaube ich, dich zumindest in motorradmäßig länger schon begleiten, wo du drin steckst. Ich würde ganz gerne ein bisschen über dich sprechen am Anfang, damit wir die Zuhörerschaft an die Hand nehmen und mitnehmen. Fangen wir doch mal mit einer Frage an, die ich ganz gerne zum Start immer stelle. Dein erstes Motorrad, das du gefahren hast in deinem Leben oder hattest, oder was war das für eins? Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich. Also du kannst dir vorstellen, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich bin Jahrgang 58 und in der Zeit standen tatsächlich noch Motorräder aus den 50er Jahren, so in den Scheunen und Garagen rum.
Ja.
Und ja, wir hatten eine ausgeguckt, die hatte keine Räder. Das war eine Victoria, eine 200er Victoria aus dem Baujahr 37 mit Tankschaltung und wie man sich das so vorstellt, ein richtig altes Ding. Und das hatte keine Räder. Und der Opa meines Freundes war der Besitzer, der hatte das irgendwie über den Krieg gerettet. Das Ding haben die wie so viele Motorräder irgendwo hinter Heu und Stroh versteckt und das stand seit dieser Zeit dort und hat natürlich nicht mehr funktioniert, weil es auch keine Räder hatte. Und wir haben den Deal mit dem Opa ausgemacht, wenn wir Räder dafür finden, dürfen wir das Ding benutzen. Wir sprechen jetzt von einem Alter von zwischen 12 und 14, ne, bei uns Verbande. Ja. Wir sind im ganzen Dorf rumgelaufen und die Räder waren deshalb nicht mehr in den Motorrädern, weil daraus solche komischen Gummiwagen, haben die genannt, gemacht wurden, also so Handwagen.
Ja.
Und wir haben tatsächlich Räder gefunden, die nicht perfekt reingepasst haben, aber irgendwie dann schon. Und dann war das Motorrad praktisch für uns da und wir haben es versucht auch anzulassen, anzutreten, was überhaupt nicht ging, dann angeschoben, bis wir auf die Idee gekommen sind, dass dann natürlich immer ein neues Benzin rein müsste.
Ja.
So ein 37, das war jetzt nicht mehr so zündwillig, aber das weiß man ja alles nicht,
wenn
man anfängt. Und ja, irgendwann den Tank voll gemacht mit dem Taschengeld und das Ding 3, 4, 5 Mal den Berg hoch und wieder runter rollen lassen und irgendwann ist die tatsächlich angesprungen. Mit einer blauen Rauchfahne, die wahrscheinlich 3 Kilometer weit zu sehen war und wahrscheinlich auch für unsere Gesundheit nicht gut war, aber das Ding lief. Und danach hatten wir einen super Sommer mit dem Ding. Also wirklich überall rumgeballert, bis sie irgendwann zu Schanden geritten war. Das war mein erstes Motorrad und dann war es dann irgendwie durch. Da war nichts mehr zu retten. Natürlich bin ich auch Quickly gefahren und all solche Dinge, aber das war das richtige Motorrad, das erste.
Aber die hast du heute nicht mehr, ne?
Nee, die war ja auch nicht mir und die war ja dem Opa meines Freundes.
Ja.
Und ich habe dem immer wieder gute Worte gegeben, dass er mir das Ding doch gerne vermachen solle. Ich würde es auch wieder aufbauen, hat er aber nicht. Und irgendwann habe ich dann gehört, dass er auf den Schrott gewandert ist. Da hätte ich heulen können.
So war das. Oh, schön. Ey, ich habe witzigerweise erst mit jemandem darüber gesprochen, dass wir haben mal so ein Gedankenexperiment gemacht. Erstens, was wären die Motorräder oder Mopeds heute wert, die man früher hatte, wo das Herz dran hing? Erstens das. Man hat die auch oft wirklich verkauft, richtig dumm, weil man einfach dachte, ich brauche was Neues, Cooleres und so. Und hat die dann einfach verzockt, weil man Geld brauchte und so. Und heute würde man denken, oh, für die Mark, ey,
hast du die verzockt. Da hat vollkommen recht. Da könnte ich dir jetzt eine ganze Liste aufzählen. Ja. Aber die Victoria gehört definitiv nicht dazu. Ich war jetzt vor ein paar Tagen auf der Veterama, die ihr wahrscheinlich kennt.
Der
größte Teilemarkt in Europa. Und da stand exakt genau diese Victoria dann für ganz kleines Geld und auch ungefähr so in dem Zustand, wie ich sie damals aufgefunden habe. Also das war industrielle Massenware, das waren Bauernmotorräder, die sind doch auch nichts wert.
Und dann haben wir im zweiten Schritt darüber geredet, was wäre es dir denn wert, also als Gedankenmodell einfach so, was wäre es dir wert, wenn du genau dieses Motorrad wieder kriegen könntest, ne? Weil ich durch Zufall, ich kam da drauf, weil ich bei Kleinanzeigen ein Motorrad gesehen habe, was 100% meins war, ne? 100%. Und dann, ey, da sind wir ins Schwärmen gekommen und auf Summen gekommen, wo ich dachte so, meine erste Mofa war eine Kreidler Flori, das war die kleine Florette, wenn man so möchte, ne? Damals
war ja bestens prädestiniert, schnell zu werden, ne?
Ja, genau.
Jetzt mal so.
Mega tolles Ding, so für einen 15-Jährigen. Und hey, wenn ich genau die wieder kriege, oh, ich wüsste gar nicht, wie weit ich das Portemonnaie öffnen würde. Also wirklich, das, aber letzten Endes, würde ich damit groß fahren? Wahrscheinlich nicht. Würde ich mir die hinstellen? Einfach ja. Und es ist wahrscheinlich auch einfach dumm und ich bin froh, dass ich sie nicht angeboten bekomme. Aber da merkt man mal, was da für Emotionen dranhängen. Ne? Das hat ja auch wirklich damit zu tun, was so das Thema Motorrad und Moped so für einen bedeutet. Und bei mir kommt dann immer gleich ganz viel Erinnerung mit meinem Dad, mit meinem Vater zusammen und so. Und das hat mit normalem Geld gar nichts zu tun. Ich sehe übrigens gerade, ich habe mir gerade ein paar angeschaut, ein paar Victoria 200. Und ich weiß ja nicht, da gab es irgendwie verschiedene Serien und so. Lag man da auch so drauf auf dem
Ding? Wir sprechen von der KR20 und die gab es ja vor dem Krieg schon, wie gesagt, und auch danach haben die fast genauso erstmal weitergebaut, wie viele andere Motorradfirmen auch.
Ja.
Aber wie gesagt, das war jetzt kein besonderes Motorrad, aber für mich dann irgendwie schon, natürlich.
Ja, für dich schon, ja. Ey, das ist auch schon, wenn du das mal vergleichst, ne, von damals, wie lange auch Modelle einfach gebaut wurden und sowas, ne, das kann man ja gar nicht vergleichen. Also es ist ja so eine andere Welt einfach heute, ne, was da so los ist. Also
war ja auch noch ein Motorrad, das ja auch ziemlich lange gebaut worden ist, das habe ich immer noch. Das ist ein Zweiventiler-Boxer von BMW. Also die ist ja wirklich lang gebaut worden, das stimmt nicht nur so. Und wenn ich gucke, ich habe hier in der Garage, du hast gerade angesprochen mit deiner Flori, bei mir war das eine Honda DAX. Und da hänge ich natürlich heute noch nach. Da hat man super Erlebnisse gehabt. Aber ich habe es dann nie übers Herz gebracht, mir wirklich eine zu kaufen, weil die Dinger werden ja abartig hoch gehandelt. Da hast du überhaupt keine Lust zu. Das steht in keinem Verhältnis. Und die Folge daraus war, dass ich mir vor ein paar Jahren ein ganz ähnliches Moped geholt habe. Das ist eine Honda Innova. Besser bekannt unter Super Cup, wie sie weltweit gebaut wurde. Und dieser Motor, der in der Honda DAX drin steckte, der in der Innova drin steckt, der in den Super Cups halt weltweit drin steckt, der ist ja im Prinzip das meistgebaute Kraftfahrzeug ever. Über 100 Millionen Mal. Das weiß man nicht.
Honda Innova, das ist dieses rollermäßige Ding, ist das, was man in
Asien... Ja, eben kein Roller ist, sondern genau wie die DAX so eine Fliehkraftkupplung hat und wirklich geschaltet wird. Komischerweise mit einem ganz merkwürdigen Schalt. Modus, der mit dem ersten Gang nach unten anfängt, dann schaltest du dich bis zum vierten durch. Und wenn du vor der Ampel stehst, kannst du nochmal runterschalten, bist du wieder im Leerlauf. Das ist grauenhaft. Also das ist ein Schaltschema, das geht dir nie in Fleisch und Blut über. Das machst du immer falsch, wenn du so viel Motorrad gefahren bist wie ich. Aber das Ding ist im Grunde eine aufgeblasene Honda DAX und das Feeling wie früher ist mit dem Ding genauso da.
Ja, toll. Und ich war mal ein paar Monate auf Bali, ne? Und
hab so nach dem Studium.
Ja, und also überall, ne? Achtspurig vor dir im Prinzip immer. So die Dinger. Richtig
geil. Das Ding hat die dritte Welt motorisiert bis heute.
Ja, aber interessant, es sieht wirklich nach Roller aus, ist eigentlich keiner. Und ich meine, in den Medien wird es oft bezeichnet als Milliarde-Roller, was ja falsch ist dann letzten Endes.
Nee, Roller. Der Roller verstehe ich eigentlich, das ist nicht wirklich richtig,
was
ich
jetzt sage, aber
da verstehe ich eigentlich immer relativ kleine Räder, was aber nicht zwingend ist, aber vor allen Dingen verstehe ich darunter eine wirkliche Vollautomatik, Keilriemenautomatik, wie auch immer. Du schaltest nicht, ne? Du hast auch keine Möglichkeit, dann irgendwie Hand- und Fußbremse zu bremsen, die Fußbremse, die Hinterradbremse. Du Du hast keinen Kettenantrieb wie an diesen Dingern und vor allem gar nicht die Kontrolle über das wirkliche Schalten.
Ja, stimmt.
Was viele auch nicht wissen, diese Halbautomatik heißt ja, wenn du den Schalthebel bedienst, da wird ja im Grunde so eine Art zweite Kupplung bedient. Das heißt, du hast schon eine Kupplung. Das machst du nur mit dem Fuß. Also wenn du schaltest und dann langsam wieder kommst, kannst du auch mit einer Kupplung arbeiten.
Ja, ja, das ist schon eine sehr große Umgewöhnung ist das schon, ne? So.
Ja, ist es, aber trotzdem so ist einfach.
Ist denn dann ein DCT für dich heute noch ein Motorrad?
Ich habe es tatsächlich schon, als es aufgekommen ist, in der Afrika Twin und auch in anderen Hondas schon Probe gefahren und ich muss sagen, das hat schon irgendwo auch seinen Reiz.
Ja,
aber ich komme ja dann doch so ein bisschen aus der Zweirad-Rallye-Schiene und auch aus dem Gelände und Sport und auch Motocross bin ich gefahren. Und ja, das ist schon toll, aber mir fehlt dann doch so das Interagieren mit dem Motor und dem Motorrad. So richtig ist es nichts für mich. Aber ich will das nicht schlecht reden. Das hat schon Hand und Fuß. Das ist schon nicht übel.
Mach mal einen Sprung zu heute. Was hast du heute in der Garage stehen, wenn du es verraten magst?
Ja. Neben der Innova steht dann noch eine aufgemotzte NX250, die ich so ein bisschen auch für die Geländehopserei benutze. Aber vor allen Dingen steht da mein Gespann.
Ja.
Das ist auch ein Gespann, das auf einer R80 GS aus 1989 basiert.
Ja.
Das Ding ist 1996 zum Gespann umgebaut worden, weil ich irgendwie es dann doch gebraucht habe, wieder ein Gespann zu haben. Hatte dann jahrelang keins.
Ja.
Und weil ich ja aus dem Enduro-Geländesport und Motocross kam, wurde das erstmal ziemlich hochbeinig aufgebaut. Aber wenn du dann fast nur auf der Straße unterwegs bist, dann merkst du, dass diese Eierei auf den langen Federwegen nicht so das Gelbe vom Ei ist. Und schon gar nicht für die zeitgleich von mir entdeckten Zweirad-Rallyes. Da können wir vielleicht auch gleich noch was drüber sagen.
Unbedingt, unbedingt.
Ja, eigentlich aus dem Osten kommen und bei uns hier im Westen nicht so bekannt sind.
Ja.
Aber da sind immer knackige Wertungsprüfungen dabei und auch schon mal ein Stück über den Schotter, wo man die langen Feldwege wieder, langen Federwege wieder brauchen könnte.
Ja.
Aber die knackigen Wertungsprüfungen, die entscheiden dann ziemlich oft, was du dann so für eine Platzierung mit nach Hause nimmst. Ja. Und die sind nun mal auf geschotterten, nicht auf geschotterten, sondern auf geteerten oder betonierten Plätzen. Mhm. Und da kommt es wirklich auf so ein paar Millisekunden an, die du schnell um die Ecke kommst. Und da ist Federweg Mist. Jedenfalls beim
Gespann. Ja.
Und deswegen ist das Ding immer tiefer geworden. Mittlerweile ist es schon eher ein reinrassiges Straßengespann. Jeden Winter ändert sich das.
Da musst du mir nochmal ein Foto schicken. Kannst du mir vielleicht gleich in der Pause mal ein Foto schicken davon? Da würde ich mir das gleich erzählen. Bei WhatsApp oder so. Also, lass uns nochmal, bevor wir über Rallye und Sport und so reden, nochmal ein bisschen über Gespann reden. Wir haben vor einigen Monaten haben wir eine Folge gemacht zum Thema Gespann und da hatten wir den Fokus so ein bisschen auf Ural und so weiter. Ich durfte da übrigens auch zum ersten Mal gespannt fahren, bin ich noch nie vorher, war so ein kleiner Lebenstraum für mich. Ich hab in dem Zusammenhang auch gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Es ist schon ein anderes Motorradfahren. Es ist schon echt ein ganz anderes Motorradfahren.
Auf jeden Fall ein ganz anderes Motorradfahren. Mhm. Ich werde ja oft gefragt, was macht der Reiz am Gespannfahren aus?
Ja,
das ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall so, und du wächst ja immer symmetrisch auf. Ne? Du hast zwei Beine, zwei Arme, zwei Augen, du marschierst durch die Gegend, alles ist symmetrisch, dann bekommst du vielleicht einen Roller oder ein Dreirad, das verhält sich symmetrisch. Dein Auto verhält sich symmetrisch in Rechts- und Linkskurven, auch das Solo-Motorrad, alles funktioniert symmetrisch und dann schieben sie dir so ein Gespann und dann Hintern, wo alles ganz anders ist. Und rechtsrum will der Beiwagen ständig in die Luft. Wenn du linksrum fährst, dann kommt das Hinterrad hoch. Wenn du es übertreibst, dann überschlägst du dich noch. Wo ist da der Spaß? Ja, das ist dann immer schwer zu vermitteln. Aber es ist einfach die Dynamik, die drin steckt, wenn du diese Sachen beherrschst. Und das ist der Knackpunkt.
Ja.
Das heißt, du musst dich komplett drauf einstellen und komplett lernen, dass rechtsrum anders ist als linksrum. Jede Kurve hat so ihre eigenen Gesetze, wie du sie dann fährst. Und wenn du das einmal drinnen hast und das so automatisch funktioniert wie das Solo-Motorradfahren, dann macht das einen Höllenspaß.
Ja.
Weil plötzlich driften und natürlich gezielt das Beiwagenrad hochnehmen, um über ein Hindernis zu lüpfen oder irgend sowas, alles geht.
Ja.
Und wenn das richtig gut geht, dann bist du der Schreck deiner Solo-Kumpels. Das geht richtig schnell und richtig gut. Das ist so.
Also, ja, genau. Also man hat ja zumindest am Anfang gefühlt ein paar Nachteile, wenn man vom Motorradfahren umsteigt, wenn man es schafft, die technisch auszugleichen und die Vorteile aufspielen kann, dann glaube ich dir das. Ich war erstmal nach 200 Metern im Graben mit dem Seil. Entschuldige Moni nochmal, dass ich deine Moral beschädigt habe.
Ja, auch den habe ich hinter mir. Ich war größenwahnsinnig, ich habe Gespanne immer gut gefunden und habe mir dann gleich ein Gespann aufbauen lassen, weil ich ja erstmal nicht die Expertise hatte, sowas selbst zu machen. Das ist ja damals bei einem Herrn Pfeiffer in Wetzlar in Haslar aufgebaut worden. Ja. Das war ein Guzzi. Damals gab es ja noch nicht die modernen Guzzis, wie wir sie heute kennen. Das war eine 850 GT. Aber die war schon auf 1000 Kubikzentimeter gebracht, hatte Delortos, richtig dampft das Ding. Und ich hatte einen Squire-Beiwagen anbauen lassen, den ich selbst organisiert hatte. Er hat ihn angebaut. Und mit dem Ding bin ich dann freudestrahlend nach Hause geballert und habe gedacht, Gespannfahren kann ja nicht so schwer sein. 5 Kilometer vor zu Hause hing ich an nach einer Linkskurve, wo ich dann mit dem rechten Beiwagenrad den Bürgersteig touchiert hatte, links abgeflogen an einem Verkehrsschild. Das war mein Einstieg. Es ist nicht wirklich Schlimmes passiert, aber ja, so ein paar Bundeswehrsoldaten, die vorbeikamen, haben mich dann da runtergeholt mit diesem verbogenen Verkehrsschild. Aber irgendwie, ja, das war der Einstieg. Und das war vielleicht ein ganz guter Schuss vor dem Bug, weil das kann auch echt gefährlich sein. Also man muss sich wirklich Zeit nehmen und sich dran gewöhnen. Und dann ist es klasse. Dann wird man wirklich angefixt und man lässt da nicht mehr so leicht von ab. Gespannt fahren hat was.
Das inzwischen verstehe ich das auch total, ne? Ich wäre da auch gern mehr im Game, aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du da mehr zu sagen. Ich habe das Gefühl, gespannt fahren, es gibt da immer noch so eine Bubble, so eine Nische für mit richtigen Fans und so, die das, aber das hatte schon mal einen anderen Stellenwert. Ich finde, man sieht recht selten, oder zumindest hier im Norden sieht man recht selten Gespanne rumfahren, was sehr schade ist, auf jeden Fall, dass es nicht mehr so zum Stadtbild gehört. Aber die Faszination, die kann ich total nachvollziehen. Wir haben einen Hörer, liebe Grüße, der Ralf, der fährt nämlich jedes Jahr im Winter bei Minustemperaturen, fährt der nach Norwegen, Schweden mitgespannt. Dafür ist es natürlich auch geil.
Das Trallrallye wahrscheinlich oder sowas in der Art. Also ja, das hab ich früher auch gemacht. Ich sag mal so, das ist halt materialfressend ohne Ende. Ne? Also dein schönes Gespann, was du im Sommer dann auch mal irgendwo zeigen willst, das leidet darunter sehr. Also auch das BMW-Gespann, was ich jetzt habe, das habe ich auch oft missbraucht. Da bin Schwarzwald-Winterfahrten und Elefantentreffen und all so ein Zeugs angefahren. Das bedeutet aber auch wirklich das Material kaputt machen. Also diese Salzgeschichten, die wir heute so auf der Straße finden, in dieser Hülle und Fülle und dann auch mit dieser Aggressivität, das gab es so in dem Maße ganz früher nicht. Und wir sind auch ganz gerne mal in die Oberlausitz gefahren. Da wurde gar nicht gestreut. Da bist du dann auf wirklich verschneiten Straßen, wo vielleicht ein bisschen Rollsprit drauf lag, gefahren. Das hat richtig Spaß gemacht. Da kann so ein Gespann auch richtig was zeigen. Ja. Das ist ja wirklich wintertauglich. Aber das hast du so in der Form hier bei uns nicht. Und das Material leidet dermaßen darunter. Also das kann man gar nicht in Worte fassen. Also meine BMW hat da irgendwie im Laufe der Zeit 3 Kabelbäume gefressen, weil das überall reinkriecht und man bekommt die Elektrik wirklich nicht in den Griff. Und gerade die BMWs haben ja offene Aluflächen. Dann denkt man, man hat das richtige Mittel gefunden, das alles zu schützen, aber irgendwo ist es überall drin. Es kriecht in jede Ritze und das ist nicht gut.
Ja, das ist auch, sag ich euch, wie es ist, der Grund, warum ich die Saison nicht durchfahre. Einmal, weil ich schnell friere. Ich sag euch, wie es ist. Also ich bin kein harter Kerl. Und das Zweite ist, ich mit den Motorrädern, die man lieb hat. Also eigentlich braucht man so ein Wintermotorrad dann, mit dem man fährt, weil also hier wird auch sehr viel gestreut und so. Die Norddeutschen, die kriegen ja immer schon Angstschweiß, wenn sag ich mal, es im Winter nur regnet. Dann sind die schon fertig mit Nerven. Da sind die im Süden ein bisschen besser aufgestellt. Aber nochmal. Zum Thema Gespann, ne? Wenn man heute ein Gespann haben will, man kann das doch, also von Ural mal abgesehen, wobei das ist seit dem Krieg auch alles ein bisschen kompliziert geworden und so, aber wie kommt man da überhaupt noch ran? Du musst ja in so eine Szene rein eigentlich, du musst ja jemand, entweder du kannst das selber oder du musst ja Kontakt haben und jemanden kennen und das ist auch sehr teuer, oder? Ich bin da gar nicht so drin, erzähl mal ein bisschen vom Insight.
Ich habe jetzt schon ein paar Fragen in einer versteckt. Ja. Ich fange mal mit dem Mythos Ural an. Die gilt ja immer noch so als billiges Einsteigermotorrad oder Gespann. Das war ja auch direkt nach der Wende, nach der Maueröffnung und auch der Zugänglichkeit der Sowjetunion, war das eine Zeit lang tatsächlich so. Die Dinger kamen in einem grottenschlechten Zustand in der Kiste her und haben wirklich nur ein paar, ja, damals noch Mark gekostet. Aber die waren wirklich in einem Zustand, also die waren nicht wirklich fahrbereit. Und da haben ganz viele Leute richtig Lehrgeld bezahlt und dieser Ruf hängt denen ja bis heute nach. Die bis jetzt überlebt haben, da ist richtig Geld und Know-how reingeflossen. Die halten dann heute auch halbwegs. Aber die haben nichts mehr, naja, oder wenig mit den Urals zu tun, die du jetzt aktuell kaufen kannst.
Ja.
Das ging natürlich so nicht. Das geht in Übergangszeit, aber wenn die Leute, ja, doch ihr gut verdientes Geld oder sauer verdientes Geld ausgeben wollen, die natürlich ein Motorrad haben, das auch fährt. Und ein Ural heute, da sprechen wir von über 20.000 Euro mit modernen Anbauelementen aus Japan, Europa, mit einem Motor, der mittlerweile auch seinen Namen verdient, der auch mit ordentlichen Lagern und Toleranzen ausgestattet ist, sodass das Ding auch ein paar Kilometer hält. Mhm. Das ist also auch kein billiger Einstieg mehr. Und die Szene insgesamt, die hat sich natürlich enorm verändert. Also als ich angefangen habe, gespannt zu fahren, dann waren das so die Windgesichter, die teilweise aus den 50ern die Szene überlebt haben, die dann nie wirklich nur Auto gefahren sind, wie die allermeisten, die früher mal Motorrad gefahren sind, die immer weiter gespannen gefahren sind und auch wussten, warum. Da hatte ich so eine Truppe aus Wuppertal, die kam auch immer gerne mal zu meinem Motorradtreffen, das damals noch in Oberasfer bei Marburg stattfand. Das waren so richtige Windgesichter, die alles wussten, alles kannten, nur selbst geschraubt haben, mit wirklich klasse Gespannen. Da war jedes individuell. So diese Leute, die werden natürlich, weil sie älter werden oder schon gar weggestorben sind, immer weniger. Und in der Gespannszene sind halt viele von diesen Leuten unterwegs gewesen. Auch jüngere natürlich als diese Truppe aus Wuppertal. Aber auch ich, der ja im Prinzip schon damals mich als Jüngerer angeguckt habe, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen, ein paar Tage älter. Und so ist das insgesamt in der ganzen Szene. Also jüngere Leute kommen nur schwierig rein, manchmal schon, dann über die Familie irgendwie, weil Mama, Papa oder Opa so ein Ding hat oder gefahren ist. Aber das ist nicht so einfach. Und die Gespanne, die so in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, aufgebaut worden sind, die stehen heute doch meistens rum und werden nicht mehr so viel gefahren. Man kann das auch ganz gut an den Euro-Gespanntreffen sehen, die ja früher in Rettichhausen und im Wechsel in Luxemburg, jetzt nur noch in Luxemburg, weil die Rettichhäuser keine Halle mehr haben, stattgefunden hat. Da haben wir früher Tausende von Gespannen gesehen, bis zu 2000 Gespannen an einem Wochenende. Jetzt sind die froh, wenn die 700 auf den Platz kriegen, was immer noch viel ist.
Ja, genau, hört sich immer noch viel an, aber das ist dann,
Die Dinger werden nicht mehr so gefahren und die Gespanne, die jetzt in den allerletzten Jahren entstanden sind, die sind meistens doch schon sehr exklusiv. Das ist dann so meine Generation, die in den Ruhestand gegangen ist, vielleicht irgendwo noch eine Abfindung bekommen hat oder wie auch immer. Und die erfüllen sich nochmal einen Lebenstraum und geben dann so richtig Geld aus. Das kann locker bis an die 40.000, 50.000 Euro gehen.
Ah, das ist halt schnell. Eine Ansage, ne? Das ist halt eine Ansage.
Und das ist das ist kein Massenmarkt. Und die paar Gespannhersteller, die es noch gibt, die haben gut zu tun, weil auch da genau das gleiche Phänomen ist. Viele sind da in Ruhestand gegangen oder das hat sich nicht gerechnet, sind gar pleite gegangen. Alle möglichen Varianten gab es da. Und jetzt haben wir ernstzunehmend vielleicht 3-4 Leute, die sich noch um Gespanne kümmern. Und die haben gut zu tun. Dann kann man dann 2, 3, 4 Jahre auf so ein Gespann warten, im Extremfall. Und dann die Kosten, und dann kannst du dir vorstellen, dass da jetzt nicht mehr so viel nachwächst. Das ist einfach eine Art Evolution.
Muss man mal gucken, was sich da bewegt, was da Einfluss hat und so. Weil letzten Endes von außen betrachtet, das hast du ja selber auch gesagt, es ist gar nicht so einfach, mal eben zu erklären, was die Faszination an Gespann ist. Weil eigentlich nimmst du ja große Vorteile des Motorradfahrens, nimmst du dir eigentlich selber. Ne? Ja. So dieses so schnell mal im Stau sich durchwimmeln oder sowas, ne? Die Möglichkeit in der Kurve mit Fliehkraft sich da so reinzulegen, dies, das und so, ne? Dass die Faszination da irgendwie an anderen Stellen liegt und man trotzdem noch dieses Draußengefühl hat, dieses Fahrtwindgefühl und so, dass es eben trotzdem Motorradfahren ist. Das glaube ich.
Das ist aber auch so ein bisschen der Fehlschluss, den man da hat. Ja. Die Fliehkraft ist in der Kurve ja auch für den Gespannfahrer da.
Richtig.
Da muss er dagegen halten. Und dann guck dir mal ein Straßenrenngespann an, wofür der Beifahrer da ist. Der ist genau dafür da, die Fliehkraft zu kompensieren.
Und da wie hat so ein Katamaran, viel
zu tun. So. Naja. Ja. Also das ist schon genauso eine Faszination. Die ist anders. Die wirkt genauso auf dein Motorrad wie bei dir auch. Du bist allein unterwegs. Du hast ein symmetrisches Straßenmotorrad. Du legst dich halt mit deiner Fliehkraft oder deiner Gravitationskraft gegen die Fliehkraft so weit wie nötig. Meistens geht's gut. Manchmal war es zu viel oder zu wenig. Kann auch passieren. Und genau das Gleiche haben wir mit dem Gespann auch. Nur weil das auf drei Rädern steht, kann man das ja nicht in die Kurve legen. Also muss der Fahrer das mit Gasdynamik, also Rechtskurven, ein bisschen rein beschleunigen, besser vorher bremsen und dann aus der Kurve raus beschleunigen. Und wenn er einen Beifahrer hat, dann hängt er sich raus. Und das Gleiche gilt dann für die Linkskurve. Da muss man halt arbeiten. Und das ist so nochmal so ein Sahnehäubchen obendrauf in meinen Augen. Das ist noch ein bisschen anspruchsvoller als das, was du mit einem Solomotorrad erlebst.
Ja.
Und wenn das so richtig gut klappt, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dann ist das sehr befriedigend. Das macht richtig Spaß.
Ja. Übrigens bin ich das erste Mal so richtig gehypt gewesen vom sportlichen Gespannfahren. Ich war früher beim Fischereihafenrennen, das ist neu, das gibt's ja leider nicht mehr, hier in Bremerhaven.
Da hast du genau gesehen, was ein Gespann ausmacht.
Ja, genau. Und da habe ich gedacht so, ey, es ist nicht dieses so, ich bin zu doof, auf zwei Reifen zu fahren, sondern es ist
das ist ein ganz schlimmes Vorurteil. Ganz
Gegenteil. Genau. Es ist nicht irgendwie wie Trike fahren oder so. Ja, nichts gegen
Die wollen wir jetzt auch nicht bashen, aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, genau. Also eine Frage habe ich dazu. Bist du denn jemand, der so ein Gespann dann eben des Gespanns wegen genutzt hat? Oder hast du das auch genutzt, um zwei Leute noch mitzunehmen und so? Oder war das für dich eher Gepäckraum immer?
Nee, natürlich habe ich das auch gemacht. Ich habe auch mit meiner Frau und mit meinen Kindern auch, sagen wir mal, als wir alle noch ein bisschen jünger waren und so, ein bisschen flexibler waren, auch wirklich weite Reisen nach England und was weiß ich mit dem Gespann gemacht.
Schön. Das da haben geht wir schon halt getan. Kiste Bier rein, ne? Das ist halt so.
Ja, aber ich fahre das Gespann eigentlich wegen des Gespannes willen und nicht, weil ich das jetzt als Transportmittel für drei Personen oder so sehe. Ich fahre auch gerne mal eine Rallye ganz alleine, mit Beifahrer lieber. Dann muss halt ein Gewicht rein, das geht alles, aber das Gespannfahren selbst ist das, was mir da wirklich Spaß macht. Und das war jetzt nicht das Transportmittel für drei Leute.
Heinrich, wir müssen ein bisschen über Sport reden, ja. Also Sport ist ja, also im Sinne von Motorsport, von Dingen, die nicht unbedingt die sonntägliche Motorradfahrt zur Eisdiele betreffen, sondern so alles drumherum, was ein bisschen extremer ist. Wann hast du das erste Mal motorradmäßig Erfahrung gemacht, dass du gesagt hast, dass du im Gelände gefahren bist? Bist du damals schon mit deiner Victoria im Gelände unterwegs gewesen?
Ja, witzigerweise eigentlich nur, weil wir ja natürlich höchst illegal unterwegs waren aufgrund des Alters und natürlich auch keine Leihversicherung oder Zulassung oder sonst was vorweisen konnten. Es war damals für uns noch leicht. Also ich wohne ja so am Fuße des Rothaargebirges sozusagen.
Ja.
Und da waren damals tatsächlich, Kalter Krieg in der Höchstform, war gerade so ein Bundeswehrdepot bei uns im Wald im Bau. Und das war klasse, weil da am Wochenende dann niemand war und dann konnte man schon auf diesen Betonpisten da drin rumschruppen. Aber so im Alltag ging es natürlich nur irgendwo tief in den Wald reinfahren, wo irgendein Tal ist, wo irgendein Staubweg war. Und den sind wir dann hoch und runter geballert und auch mal quer, kreuz und quer durch die Fichten, eine Motocross-Strecke eingerichtet und so. Kannst du heute überhaupt nicht mehr, brauchst du nicht mehr drüber nachdenken, sowas geht heute gar nicht, ne? Aber da war das noch normal und die Bauern, die vorbeigekommen sind, die haben mal angehalten und Bläuschen mit uns gehalten und haben uns noch angefeuert. War irgendwie ein anderes Miteinander damals und auch ein anderes Verständnis von Umwelt, das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, das waren echt andere Zeiten.
Würde ich jetzt auch so nicht mehr empfehlen und wollen und machen, aber wir haben uns da wirklich nichts dabei gedacht. Die alte Victoria da auch mal ein paar Tropfen in die Umgebung abgelassen hat, das war noch normal.
Ja. Wenn ich mit Leuten aus Hessen rede zum Beispiel, die erzählen, ich arbeite auch in so einem Enduropark nebenbei, ne, und so, und wenn da Kunden sind, die sagen zu mir auch, du, ich bin aus erster Linie bin ich hier bei euch, weil in Hessen ist also so restriktiv, dass da gibt es eigentlich kaum noch Möglichkeiten, dass man da mal irgendwo was.
Ja, also wir haben ja immer noch ein paar Motocross-Strecken, die funktionieren. Gerade hier bei mir in der Gegend gibt's noch Wolfshausen, die noch sehr aktiv sind, die ja auch größere Events noch stemmen. Und ich bin ja ziemlich lange auch in Leiser unterwegs gewesen, und zwar früher der MSC Battenberg. Danach waren es die Motocross-Freunde Leiser, die es ja immer noch gibt, aber natürlich auch alles ganz andere Menschen, die das heute organisieren.
Motocross-Freunde Leiser.
Leiser, ja. Das ist ja ein Name. Ja, nett, gell? Aber die haben wirklich auch abseits vom Lizenzsport viel bewegt. Das muss man denen wirklich zugute halten.
Ja. Und waren dann eher lauter.
Leiser, auch mit AI geschrieben. Aber
ja, ich weiß.
Du hast aber vollkommen recht. Der Sage nach ist es genau das. Also da ist mal irgendwie ein Fürst vom Christenberg, den es bei uns gibt, der ist mit einer List abgehauen und wurde natürlich von den Soldaten dann verfolgt und da hat die Tochter gesagt, Leiser.
Ach, wirklich?
Und, ja, das ist so wird. Wahrscheinlich ist es niemals die Herkunft dieses Ortsnamen gewesen, aber diese mehr gibt es dazu. Okay. Also so falsch liegst du jetzt gar nicht mit dem Leiser und dem lauten Motocross.
Okay. Und, erzähl mal ein bisschen, wie das weiterging mit deiner Offroad-Karriere und so. Du hast ja schon ein bisschen gespoilert eben, dass du im Motocross unterwegs warst, dass du rallymäßig also viel gemacht hast.
Ein Freund, man kann schon sagen, ein Jugendfreund, den ich wirklich lange kenne und gekannt habe, der war ziemlich Motocross-affin und der war auch da in Leiser unterwegs. Der hatte sich dann so die ein oder andere Maiko Yamaha und was weiß ich gekauft und war auch flott unterwegs. Damals gab es diesen BEC-Pokal, Bergland Endurocross, das war also auch außerhalb der Lizenz, aber durchaus ernst zu nehmen. Und da sind auch ein paar ganz gute Leute raus hervorgegangen, die auch noch anders dann Sportkarriere gemacht haben. Aber diese Geschichte, dann war der jährlich immer der erste Lauf in Leiser.
Ja.
Und dadurch, dass das Luftlinie von uns keine 10 Kilometer weit weg war, man hat die fast noch fahren hören, hat das natürlich eine Anziehungskraft gehabt. Und Jimmy, wenn ich den Namen jetzt mal so nennen darf, der war dort gut unterwegs und der hat dann auch noch die Lizenz genommen und so einen Carpokal gefahren. Und ich bin ja parallel schon immer Gespann gefahren. Ich hatte also dann das Gutzi-Gespann, danach hatte ich einen Sanglass gespannt, als ich dann praktisch nochmal Abi nachgemacht habe und studiert habe, weil es nichts kosten durfte. Dann habe ich mir mein erstes HWO-BMW-Gespann aufgebaut, aber das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Aber jedenfalls bin ich immer gespannt gefahren und bin mit den Dingern auch, will ich sagen, sportlich. Aber es gab damals auch schon Dinge wie die Rhein-Eifel-Trophy, das waren dann mehr so Orientierungsfahrten mit sportlichen Einlagen. So ein Zeug bin ich mitgefahren. Das funktionierte gut, habe ich meistens einen Pokal mit nach Hause genommen und das blieb meinen Kumpels ja dann auch nicht verborgen. Und die haben ja auch gesehen, wie ich gespannt fahre und Jimmy war dann bestimmt 2 Jahre an mir am Bohren. Wir sollten Motocross gespannt fahren, ich gehe in den Beiwagen und du fährst. Und aber ich habe das ja gesehen und immer verfolgt und bin ein echt großer Fan. Eine der allerersten Motocross-Veranstaltungen war Wolfshausen, da habe ich die fahren sehen. Ich habe mir ehrlich gesagt, das habe ich mir echt nicht zugetraut. Das ist ja hammerhart. Also haben wir uns darauf geeinigt, nach langem Hin und Her. Wir kaufen ein altes Wasp-Yamaha-Gespann. Schon in die Jahre gekommen und fahren Geländesport. Das konnte ich mir vorstellen. So einen ganzen Tag, manchmal bis zu 7 Stunden unterwegs, über 100 Kilometer, fast 200 Kilometer nur im Gelände unterwegs. Nach gewissen Kriterien, heute heißt es ganz Enduro-Sport, muss Zeiten einhalten, muss WPs fahren und die Strecke natürlich auch einhalten. Das konnte ich mir vorstellen, das haben wir dann auch gemacht. Und es lief auch eigentlich so von unserer Leistung her gar nicht so schlecht, aber das Gespann war ausgenudelt ohne Ende und wir hatten natürlich auch keine Ahnung von solchen Dingen. Haben auch bestimmt das eine oder andere kaputt geschraubt oder nicht gut genug gepflegt.
Ja. Also ich will die Leute kurz mal abholen. Wasp, was ist das? Wofür steht der?
Wasp ist ein Hersteller aus England, der damals federführend war. Der hat also im Prinzip, der war nicht zu schlagen. EML war ein Gegenspieler. Wasp steht natürlich für die Wespe. Das war Robin Rindt-Tutt. Der hat wirklich als erster angefangen, Motorräder inklusive Beiwagen an einem Stück hart zu löten. Die Rahmen, das war richtig feine Handwerksarbeit, vernickelte Rahmen, sah klasse aus. Fahrwerk war über alle Zweifel erhaben, wirklich gut.
Cool.
Und da rein konntest du dann alle möglichen Motoren stecken. Die einen haben BMW-Motoren reingesteckt, die anderen auch ein 750er Honda-Motor oder wir halt in unserem Falle ein Yamaha-Motor. Der war am verbreitesten. Das war der Motor aus der XS650, der dann auf verschiedenen Tuningstufen möglich gemacht hat. Das ging bis über 1000 Kubikzentimeter. Wir hatten den 880er drin, weil der so ein bisschen am ausgewogensten war. Aber man unterschätze diese Motoren nicht mit der kurzen Übersetzung in diesen Fahrwerken drin. Und vor allem ist das ein Gleichläufer, ne? Also das ist ein Paralleltwin. Der schüttelt ordentlich.
Ja, ja,
der mal loslegt, dann geht's wirklich vorwärts.
Die haben dann aber keinen, also ich bin ja echt ein Amateur, das ist vielleicht auch eine dumme Frage, aber die haben dann keinen angetriebenen Beiwagen. Also das ist kein Dreirad, kein
Allrad. Das ist nach Reglement bei uns überhaupt nicht zulässig. Okay. Also die dürfen das nicht, die müssen klassische Gespanne sein, nur Hinterradantrieb. Mhm. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass das im Gelände wirklich von großem Vorteil ist. Das haben andere auch probiert. Und die Ural hat es ja teilweise. Das ist, wenn man sich wirklich tief einbuddelt und wieder rauskommen will, dann ist das ein Thema. Aber im Sport buddelst du dich normalerweise nicht so ein. Da geht's sonst schnell vorwärts gehen. Ja. Dann musst du andere Wege finden, wie du über so ein Matschloch kommst.
Und wer das noch ist, gesehen hat von euch, ne, bei diesen Geländegespannen, also die ich so gesehen habe, da ist das ja wirklich so, du hast im Prinzip, also es ist ja kein Beiwagen, wie man das so von der Straße kennt, wo du so gechillt drin sitzt, wie so ein Kinosessel, sondern
sitzen
da,
ist schon gar nicht.
Genau, du stehst und bist wie, weiß ich, wie in so einem Jahrmarktskarussell, hältst dich an so einer Stange fest und und du machst ja richtig Sport da, ne? Also, wie wir eben schon gesagt haben, viel so Counterbalance, viel Gegengewicht, viel rauslehnen und so und also es ist ganz spektakulär, finde ich, ganz spektakulär.
Ja. Ja, da gibt's dann auch immer so Geschichten, Jugendfreunde aus meinem Dorf oder sowas, die kommen dann zum Motocross und sagen, was? Nach den 20 Minuten, und da wie immer so ein Motocross-Lauf geht, dann sagen die immer, wieso seid ihr so platt oder fertig? Ihr fahrt doch nur, ne? Das hat dann dazu geführt, dass ab und zu habe ich dann mal jemanden während des Trainings mal für ein, zwei Runden in den Beiwagen eingeladen. Die meisten haben eine Viertelrunde ausgehalten, manchmal auch eine ganze Runde. Aber dann war das Thema erledigt. Also es gab mal eine sportwissenschaftliche Studie, das war schon in den 80er Jahren, die kam aus den Staaten. Da wurden alle möglichen Sportarten inklusive Motorsport untersucht, welche wohl so die rundum anstrengendste ist, mit allem drum und dran. Yeah. Und da stand ganz weit vorne Seitenwagen Motocross, was niemand erwartet hatte. Das ist auch ganz einfach zu erklären, weil der Beifahrer, wie du ja schon gesagt hast, der hat ja nur diese Kirmesbudenstange da oder Kirmeskarussellstange, an der er sich festhalten kann. Ja. Und er hat den Job, dieses extrem leichte Gespann, wo der Beiwagen ja nur wirklich ganz leicht hochkommt in der Rechtskurve und wo das Gespann sich auch ganz leicht in der Linkskurve überschlägt, das Ding auszutarieren. Und das ist für den Beifahrer echt ein Hammerjob. Der muss sich ja nicht mehr einfach festhalten, dass er rausfällt, sondern der muss ja hin und her springen, turnen, springen, wieder ganz schnell in die andere Richtung kommen.
Ja.
Und ich habe immer gesagt, 60% des Erfolgs von so einem Gespann
ist der,
macht der Beifahrer aus, krass, weil der eigentlich noch cleverer und schneller und besser sein muss als der Fahrer und noch praktisch hellseherische Fähigkeiten haben muss. Der muss seinen Fahrer so gut kennen. Wenn wir zum Beispiel am Start losballern, da ist das ja eine Situation so ähnlich wie in der Formel 1. Jeder zickt hin und her und jeder versucht ein Loch zu finden. Und er muss ja im Prinzip ahnen, welches Loch ich mir jetzt aussuche und muss im Prinzip das Ding dann entsprechend dann ausbalancieren. Also der muss wirklich richtig gut sein. Und das ist echt schwer, gute Beifahrer zu finden. Und der Erfolg des Gespanns, der hängt ganz stark daran.
Jetzt habe ich dich eigentlich unterbrochen gerade. Du wolltest sagen, das Ding war nicht 100% siegtauglich.
Das im Geländesport war es nicht zuverlässig genug, sage ich einfach mal.
Ja.
Also da hätten wir wahrscheinlich damals aus heutiger Sicht tatsächlich auf einen BMW-Motor setzen sollen. Die Dinger, die waren, sind unkaputtbar im Gelände und die meisten Erfolge im deutschen Geländesport sind tatsächlich auch nicht mit Yamahas oder sonst was, sondern mit BMWs gefahren worden. Aber ich kam ja von der Straßen-BMW. Und habe immer gedacht, naja, so ein richtiges Sportgerät ist das ja irgendwie nicht. Und wenn man dann diese Yamaha-Twins röhren gehört hat und der brave BMW zwei Ventilboxer daneben weggefahren ist, jugendlicher Leichtsinn, hat man gedacht, naja, die kann nix, ne? Und musste so ein richtiges Sportgerät haben. War ein Trugschluss, weiß ich heute besser. Aber gut, im Geländesport ist das halt alles ein bisschen anders. Da kommt es viel mehr auf die Zuverlässigkeit an. Die nützen alles nichts. Die beste WP nützt dir nichts. Wenn du nicht im Ziel angekommen bist, dann bist du halt außerhalb der Wertung. Ja. Und das ist im Motocross halt dann doch ein bisschen anders. Da lässt du halt in 20 oder 35 Minuten, je nachdem, was es für ein Prädikat ist, dann alles raus, was du hast. Und im Geländesport musst du es halt auf 7 Stunden verteilen. Das ist ein Unterschied.
Ja, ja. Ey, also ich gucke mir gerade nebenbei so ein paar Bilder noch an, ne? Ich bin also wirklich ganz, ganz begeistert, weil ich glaube, da haben wir wieder mit so einem kleinen Klischee aufgeräumt. Die meisten würden wahrscheinlich vermuten, naja, und der sitzt halt da drin, ne? So als Gewicht. Aber also der.
Ja, und wir haben dann, wenn ich nochmal bei der 880er Wasp Yamaha bleibe, wir haben dann parallel gesehen und gelernt und witzigerweise von jemandem, der wirklich sehr berühmt und bekannt ist im Motorradsport. Das war der Ralf Engelhardt. Ralf Engelhardt wird der eine oder andere vielleicht sagen, habe ich schon mal gehört. Es gab ein sehr erfolgreiches deutsches Straßenrennsportgespann, Enders Engelhardt. Die sind also 6-mal mit BMW Busch-Gespann Weltmeister geworden. Das ging bis in die 70er Jahre rein mit dem RS-Motor. Und der Ralf Engelhardt, der hat nach seiner aktiven Straßenkarriere dann, ja, wie das so ist, wenn man in den Ruhestand geht, man braucht ja eine Aufgabe, das sehe ich auch gerade. Ja. Der hat sich dann gedacht, ach, ich fahre noch ein bisschen Geländesport. Ich selbst fahre Geländesport.
Ja,
der hatte dann jemanden im Beiwagen, das, ja, ich würde sagen, so eine Art Ledernackentyp von der Bundeswehr, der alles mitgemacht hat, der war nicht kaputt zu kriegen. Das war der richtige Beifahrer. Und der hatte sich schon damals als einer der allerersten ein ganz leichtes Gespann aufbauen lassen mit einem Einzylinder Honda Enduro-Motor drin. Also praktisch der aus der NX650. Und der war mit dem Ding unheimlich gut unterwegs. Der hatte schon ein bisschen die A-Lizenz reingeschafft und dadurch, dass ja nicht so viele Hessen unterwegs sind, hat man sich im Fahrerlager halt auch immer getroffen und über diese ganzen Zahlen gesprochen. Und das hat mir gut gefallen. Und wir haben uns dann überlegt, okay, wir machen das auch. Wir haben dann damals über Zabel, das war der große Zampano mit den ganzen Motocross-Bannen, Enduro-Geschichten, dann schon, ja, einen Vertrag abgeschlossen und wir haben uns den 550er Yamaha Motor ausgesucht, der damals in der ersten Vierventil XT dann kam. Und der ließe sich auf 700 Kubikzentimeter tunen. Der Motor, der wurde auch schnell gefunden. Ich habe dann ein Motorrad gekauft und dann drum und dran und habe den Motor schon zu Zabel gebracht. Und damit wollten wir eigentlich in der Geländesportgeschichte dann ganz groß auftrumpfen und ein zuverlässiges, leichtes Motorrad haben.
Ja.
Und dann kam leider, wie so oft in der Gespannszene, mal wieder eine Insolvenz dazwischen.
Ach, hey.
Kannst du ruhig sagen, Zabel war dann insolvent. Das war nicht der einzige in seiner Karriere, aber das war weg. Und bevor wir das ganze Geld, die Anzahlung und den Motor verloren hätten, haben wir dann ewig mit ihm hin und her gewurschtelt und dann kam ein Deal zustande. Er hat vorgeschlagen, er hat jetzt eine andere Schiene. Er hat da jemanden in Holland, der baut Kit Motocross Gespanne. Kit heißt, war damals was ganz Neues. Du brauchst ein komplettes Motorrad, bekommst von ihm im Prinzip dann ein Fahrwerk, ein Motocross Seitenwagen Fahrwerk mit den entsprechenden Federbeinen und so weiter schon drin, Beiwagenrad und für die Schwinge vorne auch schon das Federbein drin und baust praktisch im Grunde das komplette Motorrad dort rein. Dann hast du ein komplettes Motocross gespannt. VMC hieß das Ding. Vorher nie gehört, keine Ahnung, aber bevor wir das Geld verloren haben, haben wir gesagt, okay, machen wir.
Das glaube ich, ja.
Das war dann so, ich weiß nicht, da war es schon April, Mitte April oder sowas und dann waren die ersten Geländeläufe, die waren eh schon gelaufen, also Gelände war für uns durch. Also war Motocross angesagt. Und dann war das Ding tatsächlich fertig. Es war der 1. Mai, Camp Lindford, sagt dem einen oder anderen vielleicht was. Ich hatte damals nicht so viel Kohle und immer nur Motorräder und habe dann immer die billigsten Autos gefahren. Zu der Zeit war das ein 200er Daimler, 200D Diesel mit einem Dachgepäckträger und einer Anhängerkupplung. Damit haben wir alles Zeug immer durch die Gegend gefahren. Und damit sind wir dann nach Camp Lindford und wollten das Kit, oder den Kit, wie auch immer, den Kit abholen und damit dann ein Gespann aufbauen, was wir schon am 9. Mai dann in Leisa einsetzen wollten. Da war der erste Lauf zum Deutschland Enduro-Cross-Pokal und da gab es eine Gespannklasse. Wir kamen da an und das war schon im vollen Gang und das war ein internationaler Lauf, wie das heute auch mal ist, am 1. Mai. Alle Prominenz war dort. Wirklich alle Prominenz, für die war das auch so eine Art Saisonauftakt. Und vorneweg kurfte einer, den ich jetzt so nicht gekannt habe, der ist August Müller, eigentlich Augusten Müller, aber die sprechen ja alle kein Ü. Und der hatte eine VNC Honda und der ballerte das Feld platt nach Strich und Faden. Boah, ey, wir waren geplättet, das kann ja nicht sein. Und das Verhältnis war zu den alten, schweren EML Jumbo mit 1000 Kubikzentimeter oder 750 mit Zweizylindermotoren. Wir alle hatten Zweizylindermotoren, mehr oder weniger, und auch die auf Yamaha-Basis, ganz schwere, große Böcke, die rumgebuchtet werden mussten, fuhr der wie auf einem Krickli an denen vorbei.
Und der fegte da durchs Gelände, ja, mit so einem,
ja,
leichten
Pfeil. Ja, das hatte eine ganz andere Dynamik, dieses Ding.
Ja, geil.
Ja, und dann der zweite Lauf wurde wieder von ihm gewonnen. Ja. Und dann hieß es, ja, der Frohwink, das versteckte sich unter VVMC Frohwink Motocross, der hat so ein Kit dabei und alle Welt hat dann geguckt, ja, wer kriegt denn das Ding jetzt? Gama oder wer auch immer. Und dann kamen wir nach dem Motto, wer ist das denn? Und wir schnallten das Ding oben auf den Daimler drauf. Alle Welt hat geguckt, was sind das denn für Heinis, die da dieses Ding da mitnehmen? Na gut, na gut. So hatten wir das erste VMC gespannt. VMC Honda wurde es bei uns auch in Deutschland und eigentlich mehr oder weniger wie über Nacht durch Zufall dazu gekommen. Wir konnten echt nichts dafür, aber es war die erste VMC in Deutschland.
Ja.
Und die haben wir dann in der Nacht- und Nebelaktion zusammengeschraubt und dann war praktisch unter dem Flatterband durch während des Qualifyings in Leisa noch schnell auf die Strecke. Natürlich in der ersten Linkskurve mal komplett nach links umgeworfen, weil es viel zu leicht war nach für unsere Begriffe. Überhaupt noch nicht begriffen, wie das Ding funktioniert. Noch mit einer viel zu langen Übersetzung und all so Sachen, ein abendfüllendes Programm. Aber jedenfalls, wir haben es in den Griff bekommen, sind am Sonntag mit dem Ding Zweiter geworden. Im ersten Lauf, im zweiten Lauf haben wir es gewonnen und hatten einen Gesamtsieg mit einem Futsch neuen Viking-Gespann, also wirklich ganz leichten Dingen. Und ja, das war 85 und die Saison lief für uns klasse. Also
ja, da warst du natürlich dann aber auch, da ist man dann ja auch richtig motiviert, ne? Wenn man merkt, man, das funktioniert.
Ja, das war ja ein Einstieg nach Mars. Besser geht ja gar nicht.
Ja, ja.
Und
geil.
Also in 85 waren wir konkurrenzlos, bis die anderen alle nachgezogen haben. Und dann in 86, 87, dann hatte ja jeder so ein Ding. Dann sah das wieder anders aus, aber in 85 waren wir richtig gut dabei. Also das war klasse.
Geil. Ja, Hannes, wenn du hier schon bei uns reingehört hast, dann weißt du ja bestimmt, dass wir so ungefähr zur Hälfte immer unsere Bearcast-Playlist füttern. Das ist eine Playlist, die gibt es bei Spotify mit Songs. Und vielleicht hast du dir was überlegt und sonst musst du jetzt schnell spontan entscheiden, denn wer hier zu Gast ist, der darf sich einen Song wünschen für unsere Playlist. Der folgen schon viele hundert Leute tatsächlich und da sind viele Songs drauf, die wir mit dem Motorradfahren verbinden, mit schönen Reisen verbinden oder die uns einfach vielleicht im Leben begleitet haben. Fällt dir spontan
was ein? Als wir zu unseren Veranstaltungen gefahren sind, lief bei uns eigentlich ganz, ganz oft Saga. Damals schon angesagt und da würde ich Saga on the Loose nehmen.
Saga on the Loose. Kommt mit auf die Playlist, Leute. Falls ihr der noch nicht folgt, der Link ist in den Shownotes. Bitte abonnieren. Kostet nichts, ist kostenlos. Kann man sogar ohne ein Spotify-Abo folgen. Sehr schön. Von mir gibt's heute ein bisschen Reggae-Musik, weil hier so schlechtes Wetter ist, habe ich mir heute Morgen schon gute Laune gemacht mit No Love to Play It von Queen Omega. Gönnt euch das mal. Wir hören uns in ein paar Minuten wieder und da gibt's einen kleinen Jingle für euch in der Pause. Bis gleich. Ja, und hier nochmal der kleine Hinweis an euch, dass ihr liebend gerne mal im Dirty Rocks Shop vorbeischauen könnt. Denn, ja, das ist Werbung für uns selber. Wir haben dort natürlich auch Bärsklamottis, falls ich das am Anfang noch nicht erwähnt haben sollte. Und wir haben auch immer noch Mützen da für den Winter, die euer kleines Köpflein inklusive eurer mir so wichtigen und heiligen Öhrchen schützen können. Denn da kommt ja unser Podcast regelmäßig rein. Guckt da gerne mal hin. Die haben wir noch. Caps haben wir auch noch. Und wie gesagt, vor allem Gepäcklösungen, ganz viel im Lager rumliegen, zum Beispiel die großen Gepäcktaschen von Turkana sowie die Mad Bules, die so mittelgroß sind, auch kleine Größen haben wir noch da. Und das Tolle an diesen Dingern ist eben, sie sind wirklich sehr, sehr gut verarbeitet für einen wirklich sehr guten Preis und da gibt's jetzt nochmal Rabatte drauf. By the way, falls ihr in der Bears Bubble seid oder überlegt, da reinzukommen, das heißt diesen Podcast unterstützen wollt bei Patreon, dann bekommt ihr nochmal Prozente auf die bereits reduzierten Sachen. Ey, Ich glaub's ja gar nicht. Bald kriegt er noch Geld obendrauf, ey. Das können wir uns leider nicht leisten. Leute, schön, wenn ihr uns unterstützt. Ey, ihr wisst ja, wir haben hart zu kämpfen mit so einem kleinen Shop im Internet gegen die große Konkurrenz. Und da würden wir uns dolle freuen und euch ganz viel Liebe mit ins Paket reinpacken. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast, der euch hoffentlich bis hierhin gut gefallen hat, mit dem Heinrich zusammen von OVH Electronics. Sind wir gespannt? Ich gebe ab an den Howie. Richtig guter Mann, hört ihm gut zu. So, da sind wir wieder. Für euch ein paar Sekunden hier mit dem Jingle. Wir haben uns kurz gestärkt, sitzen hier mit frischen Getränken, ist doch fein. Sowieso habe ich euch ja schon im Vorwort gesagt, wir bringen euch durch den Winter, liebe Leute, denn wir haben ganz viel vorbereitet, diese Wintersaison, damit ihr, selbst wenn ihr kein Motorrad im Schnee fahrt, mit ganz vielen tollen Motorradthemen und Inspirationen für die nächste Saison versorgt werdet. Heute habe ich den Heinrich hier und ich freue mich immer noch doll, dass du da bist. Heinrich, wir haben uns ganz schön festgequatscht eben, aber es war einfach zu interessant. Und man merkt richtig, das passiert, ne? Und das spricht für ein gutes Gespräch. Man merkt richtig, wenn du erzählst, eben auch von deinem Gespann und so, hört man durch die Kopfhörer, wir haben kein Bild hier heute, Leute, wenn wir uns unterhalten, wie deine Augen strahlen. Das hört man durch den Kopfhörer, richtig schön. Lass uns doch noch mal ein bisschen über so ansonsten deine Ambitionen und deine kleine Karriere oder auch große Karriere sprechen, was den Offroad-Sport angeht und so weiter. Hast du denn dann auch angefangen, nebenbei zum Beispiel ein bisschen durch die Welt zu reisen und so? Hast du sowas auch gemacht?
Ja, wenn du jetzt wirklich so sportlich unterwegs sein willst mit den ganzen Geschichten, dann ist das schwierig. Also in der Zeit, als wir Motocross gefahren sind,
Zeit ist begrenzt,
weil das in dem ersten Jahr 85 so gut lief, haben wir uns dann für 86, 87 dann tatsächlich die Lizenz geholt und sind UMK-Pokal gefahren. Das bindet deine finanziellen Mittel und auch deine Zeit dermaßen, dass du nicht groß über andere Sachen nachdenkst. Und derzeit hatte ich tatsächlich auch kein Straßenmotorrad.
Es ist halt kein Fußball,
ne? Das lief auch alles ganz gut an, aber leider Gottes hatte ich dann einen gesundheitlichen Rückschlag, der dann dazu geführt hat, dass ich dann das aufhören musste. Das war leider Gottes kein Schnupfen, da eine größere Geschichte. Und da habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt meinen Lebensentwurf ein bisschen ändern. Hab dann erstmal den Handwerksmeister gemacht und so ein Zeugs. Und tatsächlich waren dann 2 Jahre ohne Motorrad. Das soll man nicht glauben, aber es ist passiert.
Das soll man nicht glauben, ey. Ja, ich weiß aus eigener Erfahrung auch, wie das auf die Seele drücken kann, aufs Gemüt, ne? Dass man da, wenn einem das so genommen wird, was einen so erfüllt. Du hast damit nicht deinen Lebensunterhalt verdient, oder? Das war doch im Prinzip ein großes Hobby, oder?
Um Gottes Willen. Wir sind reine Amateure immer gewesen und geblieben. Also, in der Schiene verdienst du sowieso kein Geld. Selbst wenn du Weltmeister wirst, dann kannst du froh sein, dass du genug Sponsoren herbeikriegst, die dir vielleicht so das ganze Umfeld bezahlen, aber verdienst du kein Geld, keine Chance.
Genau, du kannst froh sein, wenn du nicht zu viel reinsteckst, so ungefähr.
Genau. Du kannst Schadensbegrenzung treiben, aber dass du da irgendwie zum Schluss noch was übrig auf dem Konto hast, weil du jetzt so gut bist, das kannst du vergessen, das funktioniert
nicht. Bei der einspurigen Maschine gelandet oder hast du da wieder fokussiert?
Ja, wir haben ja noch darüber gesprochen, dass ich ja nicht nur eine Gespannkarriere hatte, sondern ja auch so einiges an Solo-Motorrädern gefahren bin.
Genau.
Das fing tatsächlich mit dem ersten richtigen Motorrad, mit einer XT500 an, und zwar diese wirklich Ur-XT. Die gab es ja nur mit ganz wenigen Stückzahlen. Ich glaube, es waren 12 in der Summe, die aus Amerika importiert wurden. Und die hatte den Auspuffkrümmer nach unten liegend. Die sind ja die heute mit Gold aufgebogen werden, wo wir schon bei dem Thema sind. Bereust du, dass du ein Motorrad verkauft hast? Das ist mit Sicherheit eins. Ich hatte so ein Ding.
Ja, ja.
Und ja, aber bin zeitgleich, damals war ich ja noch als Schüler unterwegs, und zeitgleich kam ja damals diese Versicherungsreform. Bis dahin ging es ja im Prinzip nicht nach Leistung, sondern nach Hubraum und so. Und da wäre eine 500er gerade noch so gegangen. Und dann kamen ja diese 27 PS-Klasse oder 50 oder noch mehr. Und das wurde dermaßen teuer, dass ich mir einfach als Schüler die Versicherung für die XT überhaupt nicht leisten konnte. Und hab das und wollte die unbedingt auf 27 PS haben. Aber die kam ja nur aus Amerika und hatte 31. Und der Importeur, der Helmut Stöcker aus Wolfshausen, wirklich ein Bekannter in der Yamaha-Szene, auch in Motocross und all diesen Dingen. Mhm. Der hat das Ding wirklich über Monate und nicht auf diese 27 PS gedrosselt eingetragen in einer Einzelabnahme über den TÜV bekommen.
Heavy.
Weil der erfahren und nicht immer nur mit roten Nummernschildern und so ein Zeugs.
Ja.
Und dann haben wir das Ganze gewandelt und ich habe mir eine XS 360 dann von ihm aufschwätzen lassen. Ja, das war überhaupt nicht das Motorrad, das ich mir vorgestellt habe, aber die lief auch und ich hatte erstmal was und als Schüler war das ja okay und die habe ich auch 2 Jahre wirklich genudelt. Die hatte echt richtig Kilometer auf der Uhr, als sie dann nach 2 Jahren wegging. Und mit der war ich tatsächlich dann auch zum ersten Mal auf der Isle of Man. Also das war das Motorrad, das mich dorthin getragen hat.
Ja. Da hast du mir natürlich jetzt
aber ich hatte danach auch noch ein paar, ich will das Stichwort jetzt nicht rauben, aber noch ein paar andere Motorräder, dann waren dann auch Güllepumpen dabei und all so ein Zeugs. Ich habe eigentlich immer so eher Motorräder benutzt, die pragmatisch und gut waren, nicht so die Traummotorräder und bin dann lieber viele, viele, viele Kilometer mit den Dingern gefahren.
Ja, geil. Aber ey, lass uns über Isle of Man mal reden, bitte, weil ich bin ja spätestens seit diesem Jahr noch mehr Fan von der Isle of Man und dem vor allem dem ganzen Zirkus, der da stattfindet. Wir haben ein großes Spezial gemacht im Frühjahr. Da habe ich auch ganz viel gelernt über darüber, dass es auf der Isle of Man nicht nur diese eine Woche gibt oder nicht nur dieses eine Rennen, sondern dass da ja noch ganz andere Sachen stattfinden, die sich sehr lohnen. Du warst auf der Isle of Man damals. War das damals schon dieser riesige Mythos? Und
natürlich, ja.
Natürlich, ja. Genau. Und wie war das für dich? Erzähl mal.
Ich hole da ein bisschen aus. Also, als ich damals aus meiner Dorfschule raus zum ersten Mal in ein Städtchen, eine Schule gekommen bin, das war Battenberg, da gab es tatsächlich einen Kiosk, was natürlich in so einem kleinen Dorf hier Oberhasfeld nicht gab. Und da bin ich in der ersten Pause hin und habe erstmal geguckt, was die Welt dann so an Zeitschriften hergibt. Und da bin ich tatsächlich schon in den frühen 70er Jahren über eine Motorradzeitung gestolpert, die ich überhaupt nicht kannte bis dahin.
Ja.
Also Internet und so und man weiß alles, kannst du ja komplett vergessen. Du wächst ja so auf dem Dorf ganz schön doof auf, da weißt du von nix, ne?
Ja,
da lag dann tatsächlich eine Motorrad aus und die habe ich gleich gekauft von meinem bisschen Taschengeld. Und das war, heute würde man sagen, ein Special, also die erste Berichterstattung nach der TT.
Ja.
Ja, das war natürlich... Das
die Tourist Trophy. Ja.
Ich habe bis dahin nichts von der Tourist Trophy und schon gar nicht von der Isle of Man gewusst. Hat man vielleicht mal auf der Landkarte gesehen, aber keine Zusammenhänge. Echt nichts gewusst.
Ja,
und das war schon mal eine Art Initialzündung. Das hat ja immer in mir schon irgendwo ein bisschen geschlummert. Aber so die richtige, echte Zündung kam dann in Form von einer Dokumentation, einer richtig ernsten Dokumentation, die dann Mitte der 70er Jahre, ich meine, das wäre es 75 gewesen, zur besten Sendezeit damals noch im ersten Programm, mehr als drei gab es ja da noch gar nicht, lief. Und von einem, der wirklich ernstzunehmende Dokumentationen gemacht hat aus allen möglichen Themen, das war der Bittorfs. Ne? Mhm. Und der ist zu Isle of Man gereist und hat dort sich das die ganze Zeit angeguckt. Damals gab es noch keine Videorekorder, nichts. Und zum Glück hatten wir schon sowas wie eine Programmzeitung. Irgendwo in der Tageszeitung habe ich gesehen, da ist was über die TT. Hab meinen Kumpel Helmut, das war der dessen Opa die Victoria hatte, und den habe ich auch mal so mitgeimpft, der aber so ein bisschen mit Motorradmäßig verrückt gemacht worden, zu mir eingeladen. Eigenen Fernseher hatte ich da schon, als Radio- und Fernsehtechniker angehender, das war ja kein Problem. Aber mitten habe ich das Ding dann auf Tonband. Habe also praktisch das Tonband an den Fernseher dran gehängt.
Ja.
Wusste ja nicht, was kommt, aber ich habe gedacht, den Ton musst du wenigstens aufnehmen. Und dann kam diese Dokumentation, die heißt der Heise Ritt. Ich habe die tatsächlich auch vor ein paar Jahren mal aufgetrieben und auf YouTube gestellt. Hat schon x-tausend Zugriffe mittlerweile. Dieser Heise Ritt, der würde heute sagen, mind-blowing. Ne? Also wir lagen besinnungslos vor dem Fernseher, als das rum war.
Ja,
war klar, da musst du so schnell wie möglich hin. Und wenn du jetzt rechnest, 75 haben wir das gesehen, 78 war ich dann wirklich da. Und
aber so
tatsächlich technisch gehen. Ja.
Aber so ein Trip, ich meine, heute fahren die Leute gefühlt mal eben so nach Indien mit Motoren und so, aber damals für so ein Motorradrennen da auf die Isle of Man fahren, das war aber schon eine Geschichte, oder?
Also ich habe dann versucht rauszufinden, wie ich da überhaupt hinkomme.
Ja, ja.
Reisebüro war natürlich so die erste Anlaufgeschichte. Ein Reisebüro, für die war es kein Problem, irgendwie was zu arrangieren, dass du über den Kanal kommst, das war klar. Aber dann stellte sich raus, dass du von Liverpool, das war ja die einzige Möglichkeit damals zur, nach Douglas, Side of Man, auf keinen Fall irgendwie was buchen kannst.
Ja.
Da wusste man, das ist die, die Steam Packet Gesellschaft, die das da betreibt, aber das war's dann. Ja, und wie kommst du überhaupt dahin? Klar, eine Landkarte kann man sich kaufen. Dann bin ich noch zum ADAC marschiert und der hat mir auch eine Reiseroute gebastelt. Das sah in der Form damals so aus, dass man so ein paar Kopien in die Hand bekommen hat und da war dann mit einem Fasermaler eingezeichnet, wo du am besten langfährst. Auf einer Landkarte, wo dann so größenmaßstabmäßig 1 zu 500.000 ja, die größten Städte drin waren.
Ja, Garmin Navi war halt noch nicht, ne?
So. Nee, das Navi, das bestand einfach nur in dem Aufschrieb des Zettel mit dem Aufschrieb von diesen größeren Ortschaften.
Ja.
Und das war's dann.
Ja.
Und ja, und dann habe ich versucht, das hieß immer gerüchtemäßig, da ist schon mal jemand aus Marburg auf der Isle of Man gewesen und so, aber der war irgendwie nicht aufzutreiben. Keiner wusste wirklich, wer das ist. Heute weiß ich, wer es ist und ich kenne ihn mittlerweile auch sehr gut und der versorgt mich immer, wenn er irgendwie aufräumt mit allen möglichen Isle of Man Sachen von früher. Gerade jetzt, diese Woche, hat er wieder ein Buch gefunden. Wir treffen uns in ein paar Tagen. Jetzt weiß ich, wer das war. Aber damals wusste ich es nicht. Der hätte mir Tipps geben können.
Ja.
Also mit anderen Worten, wir haben die Fährpassagen von, ja, damals, wir sind tatsächlich über Calais Dover gefahren, weil wir uns da nichts anderes vorstellen konnten. Gab ja auch da schon andere, aber das haben wir dann ganz klassisch gemacht und sind dann praktisch mit unserem Motorrad dann so losgefahren, dass wir das dann zeitlich da erreicht haben. Haben noch kurz vor der französischen Grenze in Belgien übernachtet, einfach unser Zelt wild aufgestellt, solche Sachen. Kohle war ja eh nicht genug da. Im Tankrucksack und in dem Kunststofftaschen, die wir dann hinten dran hatten, da war genug rote Würste aus Hessen drin, und die sagen auch Adelwasch dazu und Brot und alles, was man so mitnehmen kann. Und
süß,
der alte Schlafsack und das uralte Zelt vollgeladen wie die Sau alles.
Habt ihr genug zu essen mit rote Würste?
Ja, natürlich, ja, die sind ja haltbar. Das, man weiß ja nie, was in England so angeboten wird. Und ich muss sagen, das war keine
Das hat sich bis heute nicht geändert.
Ja, das war keine schlechte Idee. Wir haben überlebt.
Ja.
Ne?
Ja,
jedenfalls sind wir dann pünktlich an der Fähre angekommen, sind dann rübergekommen und natürlich ein Riesenerlebnis, wenn du da so mit 18, 19 unterwegs bist, wenn dann die Kreidefelsen auftauchen. Allein das ist ja schon, das ist ja wie eine Weltreise, das haut dich ja schon, schon aus den Socken.
Ja, ja.
Ja, und dann kommst du dort an. Damals Grenzkontrollen, so wie sie jetzt im Grunde schon wieder sind.
Und so dreht sich dort, die Welt, ne? Im Kreis. Da sind wir wieder.
Ist dann dort und dann Kreis ist das Stichwort, dann kommt gleich ein ordentlicher Kreisverkehr in
links,
Dover und du musst ja links fahren und all so ein Zeugs und das ist erstmal, muss man sich dran gewöhnen. Es geht ja dann leichter, als man immer denkt, aber es ist erstmal alles ja neu, ne? Und du hast ja nur den Aufschrieb drauf, auf deinem Zettel steht halt London und dann fährst du los, ne? Dann musst du mal gucken und witzigerweise von Dover aus und so war das alles noch gar nicht so das Problem. Das war zwar damals noch nicht so gut angeschlossen wie heute, aber da gab es ja schon eine vernünftige Straße. Nicht vierspurig, aber das hast du, London war natürlich beschildert, logisch, da kamen ja viele, die dort lang wollten, das ging. Aber dann irgendwann kommst du in London an. Und klar hatten wir auch irgendwie eine Landkarte von London, aber das ist ja illusorisch zu glauben, du fährst dann irgendwie dann alle da durch und guckst dann alle 100 Meter, wo es dann weitergeht, dafür ist die Stadt einfach zu groß. Und am Anfang hast du auch noch so ein paar Anhaltspunkte, dann fährst du halt in Richtung Zentrum oder so und überlegst dir, wo musst du aus der Stadt wieder rauskommen. Aber das war ja in dem Linksverkehr und den Millionen Ampeln und dann immer die großen Doppeldeckerbusse, wo du dann auch nicht siehst, ob da ein Schild hängt oder wie auch immer.
Ja, ja.
Boah, ey, das war schon der Knaller. Das war echt nicht einfach.
Ja.
Und irgendwann haben wir, ich will nicht sagen, die Orientierung verloren, aber das ging nicht mehr nach dem Plan, den wir uns ausgedacht hatten. Und ja, was machst du? Also so ein bisschen Navigator bin ich ja immer schon gewesen. Ich musste immer vorne wegfahren und habe immer geguckt, wo es lang geht. Die haben sich mal auf mich verlassen. Mein Kumpel Erwin, der mit mir unterwegs war, sowieso, der hing immer nur an mir dran mit seiner 500er Honda. Und irgendwann habe ich gedacht, also ich muss Richtung Nordwesten aus der Stadt raus, um da irgendwo auf den M1 zu kommen. Und was machst du? Da ist die Sonne, da ist die Himmelsrichtung. Du fährst einfach immer so grob in die Richtung. Irgendwie wird es schon funktionieren. Mit den vielen Einbahnstraßen natürlich auch nicht so einfach, aber es ging. Und irgendwann kam dann das Schild Hatfield and the North. Mhm. Das war ja schon mal prima. Das sah so nach Peripherie aus. Ja. Und tatsächlich irgendwann auch die M1s. Mhm. Aber ich weiß nicht, wir haben 4 Stunden in dieser Stadt verbracht, wie nix. Ne? Also das war der Wahnsinn, bis wir dort draußen waren.
Ja. Du warst und, da, ja. Lass mal kurz rechnen, 30 ungefähr? Passt das irgendwie?
Ja. War ich noch 18.
Ach, da warst du 18.
Das war 1978.
Ah, okay, stimmt. Ich habe mich gerade verrechnet, ja. Das ist nicht meine Stärke. Ey, so ein junger Mann da auf der Insel und so.
Ich war noch 19.
Was hast du für Balls gehabt damals, wenn ich überlege? Ich war ja froh, dass ich meine Studentenwohnung da gefunden habe in dem Alter.
Ja, also mit der Yamaha bin ich auch vorher schon losgeballert. Auf gut Glück nach Südfrankreich. Ich war in Norwegen mit dem Ding. Ich bin einfach losgeballert.
Ja, geil.
Ich war ja Radio- und Fernsehtechniker, da noch angehender. Und das war super. Du hast also, in der Zeit gab es ja lauter Röhrenfernseher, die gefühlt alle 4 Wochen kaputt waren. Und du hast permanent die ganzen Fernseher aus der Nachbarschaft repariert und hast Kohle in der Tasche gehabt. Mhm. Das war eine super Lehre, kann ich gerne sagen.
Mhm. Cool. Also
mehr Kohle, als du normalerweise als Lehrling hast. Und das hat es mir ermöglicht, dass ich halt dort rumgeballert bin. Und ich wollte eigentlich schon in 77 auch auf die Isle of Man. Das war ja mein erster Motorradsommer. Aber da gab es leider dann Hindernisse von meinem Arbeitgeber aus, der hat mich also nicht losgelassen in der Zeit und das hätte ich auch Berufsschule schwänzen müssen, was ich 1970 dann doch gemacht habe. Mhm. Aber gut. So ist es 78 geworden, aber das war auch nicht schlimm.
Wie war das dann, Heinrich?
Ging es ja weiter. Wir haben dann natürlich auch Liverpool gefunden. Das stimmt ja auf dem Zettel drauf. Das war kein Problem. Aber in Liverpool dann auch wieder zu der Fähre zu finden, war auch nicht so easy. Aber das war dann ein bisschen leichter, aus einem ganz einfachen Grund, weil ja viele auch schon auf der Autobahn Motorräder in Richtung unterwegs waren.
Ja, ja.
Und dann haben wir dann an der Peripherie, stand dann an der Ampel, ich weiß noch, es war eine 850er Kommando in Norden, neben mir, der hatte hinten einen drauf, ich weiß nicht, was der genommen hatte, aber der war nicht bei uns, aber jedenfalls der Fahrer war noch ansprechbar und den habe ich dann gefragt, ob er mir zeigen kann oder ob er auch zur Fähre fährt und ob wir uns dranhängen können oder wie auch immer und dann hat er gesagt, ja, follow me und dann ging's los und der fuhr dann so, wie der hinten drauf saß, also der war komplett schmerzbefreit, der kannte keine Ampel und nichts und wie immer zwanghaft hinterher. Also, boah, aber so sind wir, ohne viel von Liverpool gesehen zu haben, dann tatsächlich zügig im Hafen angekommen und haben gedacht, super, gleich auf die Fähre, ab geht's. Ja. Ja, das war aber dann gar nichts. Ne? Also das System dort war natürlich, in England konnte man über Reisebüro oder per Brief oder wie auch immer dann schon vorbuchen, aber das war uns Deutschen ja nicht bekannt und auch nicht möglich. Und wenn du dann ankamst und hattest, ja, kein Ticket gebucht, dann warst du ein sogenannter Non-Ticket-Holder.
Aha.
Das heißt, du hast dich in so einer Art Wohnwagen angestellt, da ging so ein Fenster auf und dann haben die, so wie du ankamst, dann Märkchen mit Nummern, also nummerierte Märkchen, als Non-Ticket-Holder ausgeteilt.
Ja.
Und immer dann, wenn auf einer Fähre irgendwie jemand nicht da war, krank geworden war, wie auch
dann
immer,
konntest du da
2, 3, 4 Plätze frei waren, dann haben sie von diesen Non-Ticket-Holders ein paar draufgeschoben, der Reihe nach. Wie ist für uns? Wir haben da fast 2 Tage.
Was?
Tag
wirklich?
Fast zwei Tage, Tag und Nacht auf dem Moped gehockt, weil keiner getraut hat, mal wegzulaufen zum Pinkeln, weil unter Umständen wieder 4 Plätze weg gewesen wären.
Ist ja krass.
Du kannst dir nicht vorstellen, das war damals, weil Liverpool gehalft hat nach Strich und Faden. Wirklich, also wirklich runtergekommen, wie man sich nicht vorstellen kann. So Bilder, die man vielleicht so rund um Bitterfeld gesehen hatte oder sowas nach der Wende, so ähnlich saß da rund um den Hafenhaus.
Ja.
Und wir waren in der Lagerhalle, die wirklich Löcher in dem Dach hatte und eine riesen Lagerhalle mit, ich weiß nicht, also hunderte von Motorrädern drin. Und keiner hat natürlich, wenn es einen Meter vorwärts ging, das Motorrad geschoben.
Ja,
alle da drin haben ihr Motorrad angelassen und sind dann 30 Zentimeter gefahren.
Das ist ja Comedy eigentlich, oder?
Tierisch, aber ehrlich. Tierisch, also so. Und das hat dann eine Viertelstunde, standest du in dem Qual, bis der sich dann verzogen hat und dann ging es vielleicht wieder von vorne los.
Ja, ja.
Knaller, echt Knaller.
Geil, geil. Kannst ja keinem mehr erzählen, die Geschichte, ey.
Irgendwann sind wir in der tiefen Nacht dann irgendwann auf die Fähre gekommen.
Ja.
Und morgens
auch fertig mit Nerven oder dann nach 2 Tagen?
Ja, total über übernächtigt. Ach so, eine Story noch. Natürlich, wir haben natürlich alle vorher vollgetankt, weil wir keine Ahnung hatten. Und wenn du dann kurz bevor du auf die Fähre drauf fährst, was mehr oder weniger über so ein paar Bretterbohlen passiert, das waren ja noch die alten Fähren damals. Parallel gab es auch noch die, wo mit dem Kran verladen wurde. Ja. Und du garantiert eine Beule im Tank hattest oder sowas.
Aber
wir sind über Bretterbohlen draufgefahren und vorher standen dann Hafenarbeiter mit riesen Ölfässern und einer Handpumpe dran und haben die erstmal den Tank leer geballert. Ja, dann hast du den begehrten Aufkleber gekriegt, Tank pumped out, GT 78. Da waren wir alle ganz stolz in der drauf, bevor hatten wir keine Ahnung. Heißt aber, du kommst in Douglas an und hast im Prinzip nur einen Fingerbreit Sprit im Tank und musst erst mal gucken, wo du Sprit herkriegst.
Eieiei.
So, für uns hieß es, wir kommen nachts um 3 Uhr an. Aber egal, wann du da ankommst, der freundliche Bobby mit seinem weißen Helm steht immer am Ausgang von der Anlegestelle von der Fähre und den kann man dann fragen. Und natürlich hat dann auch nachts um 3 eine Tankstelle auf und bis dahin schafft man es dann irgendwie.
Ja.
Und wir sind dort angekommen in einem echten Nebel, kein schönes Wetter. Bis wir Sprit hatten, war es dann so schon fast 4. Sind wieder zurück zu dem Bobby und haben gefragt, wo kann man denn hier campen? Ja. Was würde er uns empfehlen? Und dann hat er gemeint, die Farm in Union Mills wäre gut. Und dann sind wir losgefahren und haben immer geguckt, wo ist Union Mills? An Union Mills vorbei und in dem Nebel das Ding erstmal nicht gefunden und wieder zurück. Und dann endlich irgendwie so ganz früh, es wurde schon bald hell, haben unser Zelt aufgebaut und sind da in die Schlafsäcke gekrochen. Und dann ging das vielleicht eine halbe Stunde gut. Und dann sind wir ganz schön grell geweckt worden.
Was mich jetzt mal interessieren würde, Heinrich, wenn du das jetzt so erzählst, ne, also da kann man drüber lachen, da kann man ein bisschen ins Träumen und Schwärmen kommen von früher und so. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich wirklich gefühlt hast in dem Moment? Ging es dir da eigentlich gut oder warst du eigentlich nicht 100% davon überzeugt, ob das Richtige ist, was ihr macht?
Nee, also irgendwie negative Gefühle gab es da nicht. Das war einfach pures Abenteuer. Und
ja, geil.
Du warst ja umgeben von so vielen verschiedenen Menschen aus halb Europa, die da irgendwie hingeeiert sind, in der gleichen Situation waren. Das war überhaupt nicht schlimm. Das war halt einfach so. Das hat man erduldet. Man hat immer drauf spekuliert, wie geht's jetzt weiter. Das hat sich immer nach vorne gezogen. So diese Meckerkultur, wie das heute ist, und so, das weiß nicht, das war allen fern. Das war halt einfach so, das war jetzt Gott gegeben. Und wenn du zu Isle of Man wolltest, zu DT, dann war das so, dann hat man das einfach erduldet.
Und man war halt 19, muss man auch sagen, ne? Das ist halt auch nochmal ein Unterschied.
Klar. Ja. Also ganz schnell ist ein ganz anderer, glaube ich.
Ja, klar. Ja. Geil, ey. Ja. Ey, und jetzt erzähl mal, wie war es denn dann, dort zu sein? Und das so dieses Einzuatmen, die Isle of Man.
Ja, das ist ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Wir haben ja nicht lange geschlafen.
Und
wir haben, was wir jetzt nicht so wirklich realisiert hatten und gewusst hatten, Nebel zum ersten Mal da, keine Ahnung. Und was das überhaupt bedeutet, da irgendwie, wie dort Rennen gefahren wird. Klar, hast du den Film gesehen, du hast gelesen. Aber so richtig kannst du das ja gar nicht, das kriegst du ja gar nicht in dir rüber, bevor du es nicht gesehen hast. Und wir waren jetzt zufälligerweise tatsächlich direkt hinter der Hecke zur TT-Rennstrecke in unserem Zelt, was wirklich kläglich aufgebaut war, wie wir bei Tageslicht gesehen haben. Und du liegst da wirklich im Tiefschlaf, weil du ja 3 Tage nicht geschlafen hast. Und dann hörst du, ja, ich würde das jetzt nachmachen, aber du hörst dann dieses anschwellende Motorengeräusch. Die kommt dann eine gerade Runde von Union Mills Richtung Highlander runter. Volle Drehzahl und noch ein bisschen über die Buckel am Springen. Das ist ja keine glatte Straße. Und das ist
Geil.
Ersten Mal, was vorbeiballert, bist du wach. Aber du weißt ja auch nicht, was war das jetzt gerade. Ne?
Ja.
Dann kommt das Nächste und das Übernächste und bist du schnell so, oh, das sind Motorräder. Der Raum ist aus dem Schlafsack in dem T-Shirt, in der Unterhose über die Hecke geguckt und nur, boah, was ist das denn? Ne?
Ja, ich kann es mir ein bisschen vorstellen.
Absolut.
Gänsehaut einfach, ne, den Moment dann gehabt.
Ja, klar. Nicht nur wegen der kalten Temperatur, das war klasse. Ne? Also, da ist keiner weggegangen, auch in der Unterhose frierend, ganz egal, das musste angeguckt werden.
Ja.
Ich muss dazu sagen, als dann noch die Gespanne kamen, die hatten als letztes Training dann an dem Morgen, das war dann nochmal eine Nummer härter. So ein schnell vorbeifahrendes Solomotorrad ist ja schon klasse.
Ja.
Aber die Gespanne, die hüpfen ja im Prinzip nur und dieses ständige Hochdrehen, was du dann so hörst, du denkst immer, die haben eine kaputte Kupplung, aber das ist nicht so, weil die einfach vor schierer Drehzahl dann immer bei den kurzen Sprüngen
hochdrehen. Ja. Ja.
Das sind Geräusche, die will ich erst gar nicht nachmachen, das macht keinen Sinn, aber das ist toll.
Ja.
Und spätestens in dem Moment bist du natürlich weg. Ja. Und jetzt muss man natürlich noch eins dazu sagen, was ja bekannt war, natürlich auch in allen Motorradzeitungen und sowas überall publiziert war und die Engländer erst recht alle wussten, Mike Haywood,
das ist
ein Name, den wirklich eigentlich heute noch jeder kennt, war ziemlich lange praktisch im Ruhestand.
Und ist nicht 11 Jahre, ne? 11 Jahre.
Ja, genau. Ja. Und der hatte angekündigt, tatsächlich die Isle of Man TT nochmal zu fahren. Und zwar ganz groß angelegt mit Yamaha-Motorrädern. Der ist also fast alle Klassen mit Yamahas genannt gewesen. Also in der Senior GT, sogar in der Lightweight, überall war der mit Yamahas am Start. Aber es gab ja ganz neu, ich glaube da im dritten Jahr, die Formula One TT. Das war also praktisch fast auf Serienmotorrädern, meistens Vierzylinder, Viertaktmotorrädern basierende Motorräder, wie man sie eher so in der Langstrecke gesehen hat, also Langstreckenweltmeisterschaft, Boldor oder sowas, Le Mans, Motorräder, die ihnen ganz ähnlich waren, die waren dort am Start oder auch wirklich fast ganz seriennahe Motorräder. Und da ist Haywood, was keiner verstanden hat, mit einer Ducati
Start gewesen. Die ja dann total, sag ich mal, underrated war, also als chancenlos eigentlich.
Ne? Ducati war, ja, klar. Paul Smart hatte mit den Dingen Daytona gewonnen und so, die konnten auch was, so ist es nicht. Aber die hatte eigentlich keine Bedeutung. Und jeder hat sich gefragt, wann tut dieser Held sich das an und fährt mit diesem Motorrad damit? Das kann ja nicht gut gehen.
Nach 11 Jahren Abstinenz so, mit diesem Motorrad, ne?
Ja. Zumal Phil Reed mit seiner Werkshonda im Vorjahr ja alles blatt gebügelt hat und wieder am Start war.
Kurze Zwischenfrage, Heinrich, ist, war das Zufall? Das war Zufall, ne? Oder? Dass dieses, sag ich mal, filmreife Drama in dem Jahr stattgefunden hat, oder?
Ja, das kann man schon so sagen. Letztlich war das schon Zufall. Also, der hatte Langeweile, sag ich mal, und wollte gerne dann nochmal irgendwie ein bisschen mitmischen, hatte diese Ducati auch dann gesehen und fand das ganz okay. Aber eigentlich sein Hauptding waren glaube ich, eigentlich ehrlich gesagt, die Werks-Yamaha-Motorräder. Da hat er sich wirklich viel versprochen, denke ich. Und dann, die Trainingswoche ging, wir haben gefahren sehen, aber ja, die Zeiten waren gut, aber man weiß ja nicht wirklich, was passiert. Und dann kam die Rennwoche und das sah so überhaupt nicht so gut für ihn aus. In der Lightweight-Klasse, also 125er und kleinen Klasse, hat er sich sogar auf die Nase gelegt, zum Glück nicht wirklich wehgetan, aber so ganz ohne war das auch nicht. Auch in der Senior TT, die später in der Woche kam, lief es nicht, da ist er ausgefallen. Also das lief mit den Yamahas überhaupt gar nicht. Und dann kam tatsächlich der große Tag der Formula One TT. Es war echt ein schöner Tag. Sonnig mit allem drum und dran.
Kein englisches Wetter.
Nein, überhaupt nicht. Also traumhafter Sommertag.
Ja.
Wenn du auf der Isle of Man bist und 20 Grad erreichst, dann denkst du schon, der Hammer, das haben die ja nie. Aber das war wirklich ein Sommertag, wie wir das uns vorstellen. Heiß sozusagen. Und wir sind die ganze Woche schon immer im Fahrerlager rumgekrebst und haben immer da geguckt und so. Und das ist ein offenes Fahrerlager bis zum heutigen Tag. Du kannst wirklich bei jedem gucken und mit den Leuten quatschen. So haben wir auch Helmut Däne getroffen, der dort unterwegs war. Der war mit einer Eckart Honda da, die auf den allerletzten Drücker gekommen ist, die zum Rennen erst dann fertig war. Aber ein netter Mann, den ich auch später noch mal ein paar Mal getroffen habe und auch selbst mal interviewt habe. Es war klasse. Und Helmut war echt nahbar. Also das war wirklich, da konnte man hingehen. Ich habe ein Autogramm von ihm mit allem, was so dazugehört. Ja, und wir haben uns überlegt, wo gucken wir das? Und haben wir uns dann eine Stelle ausgesucht, wo eine Kneipe gleich daneben ist und wo sie so ein 90-Grad-Eck wegfahren. Und das war dann prima, da haben wir dann geguckt. Und dann ging das los. Fumit ist aufgrund seiner Startnummer ein ganzes Stück vor Haywood gestartet. Und Haywood, ich weiß nicht, wie viele Minuten es danach waren, das habe ich jetzt nicht mehr präsent, aber ein ganzes Stück dahinter. Und jeder fährt ja im Prinzip sein eigenes Rennen gegen die Uhr und nicht so gegen den Fahrer. Du bist ja ähnlich wie ein Bergrennen, du fährst gegen die Uhr. Die sind ganz schön weit auseinander gezogen. Um die Überblick zu behalten, wer jetzt wirklich dort führt, geht nur eins oder ging damals nur eins, das Radio ans Ohr und dann hast du mitgehört, was die Streckenreportage dir dann durchgesagt hat.
Ja, ja.
Ja, witzigerweise habe ich, hab ich dann
also,
den
Dolmetscher
machen müssen. Alle Deutschen, die da in der Ecke waren, haben sich um mich rumgelegt und ich habe das dann immer simultan durchgegeben. Was so ein Kram.
Also Leute, mit Live-Ticker und Internet war da nichts. Dann musste man gucken,
wie sich die Infos herholt. Du könntest ja mit einem Tablet oder einem Smartphone kannst du ja dann TTTV parallel in der Stadt gucken und weißt alles.
Genau.
Ganz anderes Thema.
Genau.
Aber gut, und dann kamen die erste Runde vorbei und was in dieser 90-Grad-Kurve total auffiel, also es hatte sich ja aktuell, heute fahren sie ja ganz anders noch, aktuell durchgesetzt, dass man das Knie halt abwinkelt, ne, und vielleicht den Hintern noch ein bisschen mit rausnimmt.
Ja, ja.
Heute sind wir ja mit Mellbogen auf der Straße, aber damals war das so der Stand der Dinge. Und Helmut kam an und fuhr, wie man vor 11 Jahren gefahren ist, Knieschluss, Knie fest am Tank, fast aufrecht drauf sitzen und fuhr den Jungs dann wirklich um die Ohren. Mit dieser Ducati. Und die Ducati, muss ich jetzt nicht erklären, die hat da einen Klang.
Ja.
Und wenn der die gerade runtergeballert kam, 1-2 zurückgeschaltet hat, das Ding abgewinkelt hat und dann wieder weggeballert ist,
da lagst du auf
den Knien. Ne?
Die Story erinnert mich ein bisschen so, ich erinnere mich gerade, ich habe ja mal Sport studiert, ne, an die Geschichte so, als der Fosbury ist damals zur Olympia gegangen und ist als erster beim Hochsprung rückwärts drüber, ne? So nach dem Motto, und alle so, was macht der denn da, ne?
Und den Flop springen sie fast heute alle machen.
Also genau. Hast du in dem Moment oder in den Tagen, hast du gespürt, dass da was Großes passiert gerade?
Ja, das hast du wirklich.
Ah, krass.
Weil der war wirklich ganz, ganz schnell auf der Strecke vorne. Das war schon zu spüren. Und dadurch, dass es so schnell war, kam der auch in die Reichweite von Phil Reed auf der Strecke. Der hat ihn schon in der zweiten Runde gesehen.
Ja.
Und dadurch, dass die ja auch tanken und einen kurzen Service machen und sowas, hat er ihn dann auch zweimal überholt. Also einmal war der Service ein bisschen schneller und eins von den Überholmanövern haben wir tatsächlich in der Kurve gesehen. Und ja, der ist aufrecht sitzend außenrum um diesen knieschleifenden Phil Reed gefahren und da hast du gemerkt, hier passiert gerade was, das ist nicht normal. Das, auch wenn die nur 3 oder 4 Mal an dir vorbeikommen, das war klar. Das war Hammer.
Krass.
Und als er nach seiner letzten Runde war, du kannst dir nicht vorstellen, was da los war.
Ausgerastet,
einfach nur dort. Ja. Also alle waren auf 180 und haben gewunken und geschrien. Also das war da schon was Besonderes. Mhm. Nicht nur jetzt in der Rückschau. Das war ganz klar zu spüren.
Ich meine,
Ausfälle mit Yamaha und so. Ja. Das hat überhaupt keine Rolle mehr gespielt.
Ja,
das war einfach nur noch Beiwerk. Ne? Also das war echt egal.
Ist ja auch Landsmann gewesen, darf man nicht vergessen, ne? Das ist ja auch
klar,
noch was.
Klar.
Völlig ausgerastet.
Also das ist Sportgeschichte gewesen, ganz klar. Und nicht ohne Grund. Jedes Jahr, wenn sich die TT dann irgendwie wieder zeigt, dann kommt diese Helmut-Geschichte irgendwo wieder auf. Wird immer wieder drüber geschrieben oder gesprochen und das ist berechtigt. Das war wirklich was Besonderes.
Apropos drüber geschrieben, du hast darüber geschrieben, ne? Du hast ein Buch geschrieben über dieses Amt.
Ja, das zeigt ja, wie mich das mitgenommen hat und wie mich das beschäftigt hat bis heute eigentlich.
Ja.
Das hat schon einiges in meinem Leben auch geändert, ne? Also auch Sichtweise auf die Isle of Man oder auf Rennsport und sowas.
Ja.
Und da habe ich dann irgendwann mal so ein bisschen zusammengeschrieben. Fast so ähnlich, wie wir das jetzt auch so erzählen und machen, wie das alles so zustande gekommen ist und wie ich das damals gesehen habe, halt in der Form von einem kleinen
Buch. Dieses Buch, das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes, wer sich dafür interessiert. Es ist eins von diesen Büchern, die man nicht weglegt, wenn man angefangen hat. Es
ist wirklich nur so mal von der Seele geschrieben, weil man einfach denkt, das möchte ich mal machen. Naja.
Mega cool. Also es heißt übrigens Haywood, Klacks und Klecksekuchen. Schöner Titel.
Das versteht man erst, wenn man es gelesen hat.
Ja. Das wollen wir auch gar nicht spoilern, aber es ist eine große
Empfehlung. Löse ich nicht auf, nein.
Ja. Also googelt das gerne mal, schaut da mal ganz gerne nach. Ey, und verfolgst du heute noch die Isle of Man? Ist das immer noch so ein Ding, was dich begleitet? Ja, okay. Ja. Warst du
so ein Ding,
paar Mal noch da, ne?
Also ich war insgesamt 5-mal da. Jetzt in den letzten Jahren nicht mehr und trage mich immer wieder mit dem Gedanken, da mal hinzufahren und verwerfe ihn dann auch ganz gerne wieder, weil ich immer denke, das ging schon in den 90er Jahren los, dass das dann nicht mehr so die TT gewesen ist, wie ich sie ja in den 70ern kennengelernt habe. Und denke immer, du machst ja irgendwo auch so ein bisschen dein Denkmal und deine Erinnerung kaputt, wenn du jetzt hinfährst. Und das sagt mir auch eigentlich jeder, der aktuell da gewesen ist. Mhm. Ich will das jetzt nicht kleinreden. Das ist immer noch ein super Ding und ich kann es jedem empfehlen, einmal im Leben hin. Mekka, ne? Also da muss man hinpilgern. Das muss man echt mal gesehen haben. Mhm. Und wenn das Rennen nichts für einen ist, allein die Insel ist es wert. Die ist wirklich so bildschön mit allem drum und dran. Ja. Also allein die Insel ist es touristisch wert, auch keine Frage.
Das vergisst man manchmal, ne? Dass die Isle of Man einfach auch ein schöner Platz Erde ist, unabhängig von der Tourist-Trophy. Bist du auch mal selber da gefahren? Also nicht beim Rennen, aber ich meine die Strecke und so, als da nichts los war, konnte man das mal?
Natürlich, das war früher überhaupt gar kein Problem. Dann gab's ja auch, also in den 80er Jahren, 70er und 80er Jahren noch, da gab es tatsächlich überhaupt kein Geschwindigkeitslimit in den Ortschaften. Mhm. Da wurde appelliert, dass du es nicht übertreiben sollst, aber wir haben es alle übertrieben. Wir sind da alle mal so, wie wir gedacht haben, da müssen wir mal rund. Und dann wurde auch nochmal der Schalldämpfer abgeschraubt und all so Zeugs. Also das hatte ich dermaßen angefixt, dass du das natürlich auch gemacht hast.
Mega, ey.
Aber dann kriegt man tatsächlich aber auch, also liebe Kinder, nicht nachmachen, ne? Also da kriegt man aber auch ein Gefühl, dass man so weit weg von dem ist, was die da zeigen. Das kriegt man sowieso nicht in den Kopf, wie das gehen kann. Ohraufnahme oder sowas dann live vom Motorrad zieht, was ja natürlich auch verzeichnet, aber trotzdem, dann kriegt man so eine Ahnung davon, welche Skills die Leute mitbringen.
Also als ich das erste Mal eine Onboard-Aufnahme gesehen habe, jetzt aus von einem modernen, wie gesagt, wir haben uns da jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt, das war, dass ich gedacht, meine erste Frage war, haben die das schneller gemacht? Wenn du schon sagst, das hat sich viel verändert, auch nicht alles zum Positiven, muss man ja auch sagen, die Geschwindigkeiten, die da jetzt gefahren werden, sind halt auch unfassbar, ne? Also was da klar, passiert.
Ja, klar. Guck dir mal an, was die Spannung heute fahren. Die fahren heute deutlich schneller als damals Phil Reed oder Hillwood
gefahren
sind.
Ja.
Das ist sehr krass. Also die Entwicklung, die da stattgefunden hat in Sachen Fahrwerkstechnik, ist ja erstmal das Wichtigste. Starke Motoren konnte man noch früher bauen. Das ist schon wahnsinnig.
Ja. Also wer sich damit mehr beschäftigen will, unbedingt mal schauen. Hannig, wir haben uns schön festgequatscht. So, ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem abgearbeitet, was ich auf einen Zettel habe. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen. Also eigentlich hatte ich dich mal angeschrieben, weil unsere Folge von vor ein paar Wochen zum Thema Tablets und Navigationssoftware drumherum so erfolgreich war und so ein Feedback bekommen hat, dass ich mit dir über dieses Thema so sprechen wollte. Das können wir in Umfang gar nicht mehr jetzt machen. Aber ich hoffe, dass wir das nochmal machen. Ich hoffe, dass du da noch Zeit mal für findest, irgendwann in der Zukunft.
Ja, sehr gerne, weil da gerade richtig viel im Moment passiert, ne?
Also aber vielleicht können wir so ein
Gamechanger geworden, das Ganze.
Ja. Genau. Und das erkennen gerade so viele, ne? Also wir sind damals ja eingestiegen in die Folge mit der Frage, warum soll man das überhaupt machen? Warum soll man sich so ein Computer ans Bike bauen, wo alle sagen, ich möchte möglichst wenig am Bike haben? Weil das Motorradfahren so, man kann so viel Qualitätsgewinn daraus ziehen. Vielleicht kannst du aber jetzt nochmal, das war so einen kleinen Spoiler mal machen, dass die Leute auch hier dranbleiben bei uns in diesem schönen Podcast. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, in welcher Verbindung du eigentlich mit dem Thema stehst und was es eigentlich mit HWO-Elektronik auf sich hat.
Ja, ich kann es mal so ein kleines bisschen umreißen, warum das Ganze überhaupt so ist. Ja. Also zu HWO muss ich noch was sagen. Ihr habt ja mitbekommen, dass ich Gespanne fahre und meine Gespanne heißen alle HWO, BMW oder was auch immer es ist. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Ich kam ja damals aus Oberhasfe und heiße Heinrich Wack. Und das damals beste Gespann auf dem Markt war das HMO-Gespann, was ich mir aber nicht leisten konnte. Hegi Moto Sottenbach aus der Schweiz. Ja. Und als ich mir dann mein eigenes Gespann aufgebaut habe, habe ich gedacht, damit spielst du jetzt einfach und habe das HWO genannt. Ja, das hat sich verselbstständigt und ich war dann nur noch HWO. Viele Leute nennen mich einfach HWO. Und deswegen wurde es dann auch HWO-Elektronik und all so ein Zeugs und da stand das alles her. Das ist nur mal so am
Rande. Schön, okay. Ja.
Aber diese ganze Geschichte, also mit GPS, ich bin ja Informationselektroniker und habe mich einmal mit all so Sachen auseinandergesetzt, war auch lange Zeit in der Industrie mit Kommunikationselektronik unterwegs. Und GPS ist natürlich eine faszinierende Geschichte, mit der ich mich schon dann seit den 90er Jahren, als das für uns so in 92 verfügbar wurde, brauchbar verfügbar wurde, beschäftigt und habe immer schon parallel versucht, das für mich fürs Motorradfahren zu nutzen. Am Anfang war das schwierig, weil ihr im Grunde nur eine Himmelsrichtung hattest und dann kamen auch rudimentäre Straßen dazu. Mhm. Aber das habe ich schon immer irgendwie so gut, wie es die Zeit dann zuließ, genutzt. Und die richtige Schnittmenge halt zu diesen ganzen Geschichten ist aber dann entstanden, als ich dann irgendwann so ja, Mitte der 90er, Ende der 90er diese Zweirad-Rallye-Szene für mich entdeckt habe. Und da müsste man jetzt noch ein bisschen mehr drüber sagen, aber ich hole mal so weit aus, das ist im Prinzip gar nicht so unähnlich der Rallye-Fahrerei bei Autos, aber natürlich nur für Amateure. Und das Ganze findet so statt, dass die Zweiräder und Dreiräder, die dort unterwegs sind, tatsächlich dann auch eine Strecke vorgelegt bekommen. Also ja. Streckenauftrieb, heute würde man Roadbook sagen. Und bei der Zweirad-Rallye war das üblicherweise so, dass dann das Roadbook nicht vollständig ist. Das heißt, da steht dann von A-Dorf nach B-Dorf nach C-Dorf und dann steht dann eine Kilometerangabe. Und du musst jetzt irgendwie anhand einer Landkarte oder früher dann mit dem Rändelrädchen oder mit dem Lineal oder wie immer du das gemacht hast, im Zirkel abstecken, musstest du jetzt die Straße finden, die diese A nach B-Dorf 6 Kilometer sind und für dich die Strecke entsprechend ausarbeiten. Das ging dann über eine Gesamtstrecke 250 Kilometer oder sowas. Und dann waren dann viele solcher Sachen drin. Das heißt also, Navigation ist da gefragt. Und das kann man analog wunderbar machen, bis zum heutigen Tag, überhaupt keine Frage. Aber als dann ja Routenprogramme und die dann möglich gemacht haben, das Ganze noch auf ein GPS-Navigationsgerät draufzuschieben, auf den Markt kam, das war natürlich meine Stunde. Und das habe ich von Anfang an damals mit MapSource und was der Markt da alles hergegeben hat und dann später ein Basecamp, was von vielen so geliebt wird, dann immer weiter perfektioniert und dann auch angefangen, weil die Leute gesehen haben, das funktioniert bei mir. Dann auch angefangen, Workshops zu machen und habe denen dann erklärt, wie Basecamp und Garmin-Navis gut zusammenarbeiten. Und naja, das Ganze dann auch noch nicht nur im Rallye-Bereich benutzt. Dann kamen auch viele BMW-GS-Fahrer und andere Leute, die in der halben Welt in der Gegend unterwegs sind, die das dann irgendwie für ihre Zwecke touristisch nutzen wollten. Und die Workshops entsprechend umgebaut und aufgebaut. Und ich weiß nicht, ich habe in der Summe den 50 Workshops gegeben, die so in diese Richtung gingen. Später auch online, dann als die Covid-Zeit kam, aber in halb Deutschland dann diese Workshops gemacht. Und und ich entwickle eigentlich immer diese Möglichkeiten für mich auch weiter und bin darüber auch auf den Joao, der in der Drive Motorsport steckt, dann schon vor über 4 Jahren gestoßen. Dann war das damals die erste Version. Der hatte für den, ja jetzt nicht namentlich genannten, portugiesischen Motorradhersteller damals so eine kleine App entwickelt, weil der erste war so weit und breit, der ein Tablet drauf gebaut hat. Und dann hat er gesagt, ach, was ich für die da jetzt mache, kann ich ja auch brauchen. Und hat dann das erste Drive-Mode-Dashboard entwickelt. Und das ist mir in den Untiefen des Internets so im Weg gelaufen. Und da habe ich mich gleich dran gehängt, weil das Potenzial war schon da zu sehen, dass das was Tolles ist.
Ja.
So, und das entwickelt sich jetzt immer weiter und das ist ja mittlerweile ein Software-Monster geworden und Möglichkeiten, die schon lange nicht mehr selbsterklärend sind. Aber es bietet aber auch Möglichkeiten, die sind so unvergleichlich, das hatten wir noch nie. Und die Basis, muss ich vielleicht noch ausholen, ist die Idee, die er ursprünglich ja hatte. Er kommt ja auch so aus dem Adventure-Bereich. Wir haben ja, noch mal ein bisschen ausholen muss, eigentlich in der GPS-Navigation immer 2 Möglichkeiten gehabt. Wir haben entweder den Track. Der Track, der praktisch nur eine Aneinanderreihung von Punkten ist, aber damit eine Linie definitiv beschreibt. Oder nur wenige Punkte, die dann zu einer Route verarbeitet werden, die dann in dem Planungsprogramm sauber aussieht. Aber wenn dann die Punkte als Route überspielt werden, in ein x-beliebiges Navigationssystem, dann immer irgendwie Einfluss des Navigationssystems da drin steckt, mal mehr, mal weniger. Und also man kann sich nicht zu 100% auf die Route, die dann dabei rauskommt, verlassen. Und der Vorteil der Route ist halt, dass du da Wegpunkte, Ankunftszeiten errechnen, beinpacken kannst. Du hast halt einen Komfortgewinn über die Route. Der hat dir bei der Navigation über den Track gefehlt. Da bist du einfach nur dieser Linie auf der Karte nachgefahren. Und Joao hatte die Idee, diese Track-Navigation jetzt in der Form aufzubohren, dass du zumindest schon mal weißt, in welche Richtung du fahren musst, dass du Bescheid gegeben kriegst, wenn du die verlassen hast, diesen Track. Mittlerweile auch, dass du Wegpunkte einbauen kannst und dass du berechnet bekommst, wann du im Ziel ungefähr ankommen wirst. Also das sind alles Punkte, die wir nur aus der Route kannten, die stecken jetzt dort drin.
Und
das ist so in meinen Augen das allerdickste Ding, das allerdickste Also damit kann man wirklich was machen. Das ist richtig klasse.
Ja. Vor allen Dingen für Leute, die da reinkommen in die Sache, ne? Die neu so im Thema, ich sag mal ganz groß gesagt, im Thema Roadbook und so und Rallye und so sind. Ja. Ich lehne mich jetzt mal richtig weit aus dem Fenster, Heinrich. Du hast ja eben schon so halb zugesagt, dass du nochmal Bock hast. Lass uns doch gerne zum ganzen Thema DMD und so weiter nochmal eine Folge machen. Dich kennen wir jetzt. Und dann steigen wir da nochmal richtig tief rein. Ich wollte es nur noch erwähnt haben unbedingt, denn es gibt ja die Internetseite, die wir auch verlinken hier, und du bietest ja vor allem erstmal einen Ansprechpunkt und einen Punkt, wo man sich orientieren kann an bei dir. Und da steht ja ganz ausdrücklich, dass man dich fragen soll und darf bei allen Fragen, die damit natürlich zu tun haben, ne? Und Lösungsmöglichkeiten und so. Und hätte ich das vor ein paar Wochen gewusst, hätte ich dich schon gefragt. Bei mir stehen nämlich auch so ein paar Sachen ins Haus mit Blick auf 2025 und es passt eigentlich perfekt. Da würde ich fast sagen, eigentlich, dass wir jetzt gleich, wenn das Mikrofon hier ausgeht, dass wir beiden mal drüber sprechen, wann wir das machen können. Und ihr abonniert dieses Ding hier, Leute, damit ihr mitbekommt, wann die Folge rauskommt. Einfach mal draufdrücken und da freuen wir uns. Könnt auch gerne Bewertung schreiben, das bringt uns nämlich ein bisschen mehr Reichweite und uns damit nach vorne. Ich bedanke mich super herzlich bei dir, Heinrich. Das ging so schnell vorbei hier. War eine ganz, ganz tolle, wie war das, so gute anderthalb Stunden. Und wir hören uns hoffentlich sehr, sehr bald wieder. Danke, dass du da warst und bis hoffentlich bald.
Sehr gerne und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören.
Ciao. Bleibt schön sauber da draußen.
Yeah.